In Nordafrika isst man sehr scharf, aber von allen Nordafrikanern und Arabern sind die Tunesier berühmt dafür, dass sie sehr scharf essen. Und die Stadt, wo meine Mutter herkommt, innerhalb Tunesiens, ist nochmal berühmt. Ja, genau. Und dann so ein typisch tunesisches Abendessen sieht dann so aus, dass das Essen sowieso schon scharf ist. Und dann sind da noch so gebratene Chilis noch dazu auf dem Tisch und noch Harissa. Ich war auf dem Markt da einkaufen dieses Jahr. Und ich komme natürlich mit meinen Euro dahin und hau die Kohle so raus. Aber ich habe auch viel Geld verteilt dieses Jahr. So einfach Leuten Geld gegeben auf der Straße. Oder da war irgendwie eine Oma am Gemüsestand und die guckt halt irgendwie ewig da das Gemüse an und rechnet so, wie viel Kartoffeln kann sie jetzt kaufen und so. Und dann habe ich gesagt, komm Oma, was willst du denn haben hier? Kauf doch das einfach und so. Und für mich dann 20 Euro da rauszuhauen, was ja 80 Dinar sind, ist 20 Euro ist jetzt nicht die Welt für jemand, der irgendwie im Berufsleben steht.
Es gibt eine neue Folge des Zenit-Podcasts. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute gibt es jemanden, auf den ich mich schon sehr lange freue, dass wir es auch endlich geschafft haben mit einem Termin. Es war ja gar nicht so einfach, weil er kommt jetzt oder ist extra aus Köln gekommen nach Berlin. Und manche von euch kennen ihn vielleicht auch aus dem Fernsehen, denn er ist ausgebildeter Schauspieler von Beruf und die meisten kennen ihn wahrscheinlich über die Serien King of Stones oder Dogs of Berlin bei Netflix, aber du bist ja auch breit gefächert unterwegs, also TV, Theater, Film, alles Mögliche. Kai Setti ist bei mir zu Gast. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, Aline. Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Kurz nochmal so eine Biografie. Du bist 1985 in Köln geboren, lebst auch noch dort, bist jetzt von dort gekommen, ne?
Ja, genau. Kölsch-Jung. Ich wurde mal betitelt als eine gekölschte Tunesier. Von Billy Milovic, höchstpersönlich. Ja. Ja. Damals Gast bei meinem Vater im Restaurant und als Kind war, hat er mich so genannt. Fand ich irgendwie cool. Passt auch zu mir.
Kölsche Jung, ja, alles klar.
Kölsche Jung, ja, genau. Ja. Ich bin sogar Weiberfastnacht geboren.
Oh.
Es gibt so ein Säuglingsbild von mir, wie ich so ein bisschen mir blaue Wangen und eine rote Nase gemalt habe.
Aber nicht den abgeschnittenen Schlips oder so.
Ne? Nee.
Das ist doch auch so traditionell. Ja, deine Eltern sind aus Tunesien. Und jetzt habe ich ja schon gesagt, dass du ausgebildeter oder Schauspieler bist von Beruf und auch sehr erfolgreich. Und ich habe gelesen, dein Vater erkannte früh dein Talent und förderte es. Woran und wann hat er das erkannt? Weißt du das?
Also ich war früh immer schon in der Theater-AG in der Schule und habe mich da immer sehr für interessiert und habe irgendwann mal gedacht, das finde ich irgendwie gut, hat mir gut gefallen und habe das auch zu Hause immer vermittelt und gesagt. Und ich war halt immer der Clown in der Familie, habe immer alle meine Familienmitglieder nachgemacht. Ich habe immer so, wie heißt es auf Englisch, Impersonation, ja, ne? Also ja, die Familienmitglieder nachgeäfft. Besonders meinen verstorbenen Opa, der ist jetzt vor kurzem verstorben, Gott hab ihn selig, den habe ich immer nachgemacht, weil der hat immer so einen Hustenkrampf bekommen. Und dann haben sich alle kaputt gelacht. Das war, also lag mir schon immer so, das Entertainen. Sollen wir das bitte zumachen?
Ich habe gerade.
Du hast gerade zum Fenster geschaut,
so richtiger,
ja.
Klassiker,
genau, ja. Ich habe eben auch schon gedacht. Ja, und dann gab es da halt eine Situation. Mein Vater hat halt ganz klassisch immer gerne Zeitung gelesen. Und da haben sie halt einen jungen Schauspieler gesucht in einem Filmstudio in Köln. Und dann meinte mein Vater, guck mal hier, die suchen Leute. Und dann bin ich hin und habe dann meine ersten Dreherfahrungen als 14-Jähriger gesammelt. Mhm. Und direkt Blut geleckt und dachte, ja, genau, das ist das, was ich machen will.
Was war das für ein Film?
Ach, das war ein ganz, also ich will es jetzt nicht niedermachen, aber das war so ein ganz schäbige Krimi-Scripted-Reality irgendwas. Ja, also jetzt, das war so am Anfang. Ja. Jetzt gibt es das ja en masse, aber ich glaube, irgendeine Anwaltsserie, wo so Verdächtige verhört werden. Und so.
Barbara Salisch.
Ja, sogar so die Zeit, so früher.
Ja, ne, halt. Ist ja jetzt wieder
Ende 90er. So. Genau, und da habe ich halt diese Rolle gespielt und gesagt, nein, ich war es nicht. Und so, war in so einem Verhörraum und so. Was ja auch so hauptsächlich mein Brot ist, ne, dass ich immer in irgendwelchen Verhörräumen bin und verhört werde.
Okay, das ist wahrscheinlich dieses Klischee, ja,
es wird schon besser. Also früher war es schon sehr oft so. Also jetzt merke ich auch, zum Beispiel Dogs of Berlin ist so, ich habe 3 Netflix-Produktionen gemacht bis jetzt, arbeite gerade an der 4. und eine ist Dogs of Berlin, King of Stones. Da spiele ich so einen Finanztyp, der halt mit dem Wirecard-Skandal da beschäftigt ist. Und Blood Red Sky, was so einer der erfolgreichsten deutschen Netflix-Filme weltweit ist. Okay. Über 100 Millionen Zuschauer.
Das ist so ein Horror.
Genau, so Horrorflugzeug-Entführungsfilm. Und trotzdem sagen alle immer Dogs of Berlin. Also das ist so, das Stempel ist halt da. Aber ist auch okay. Also ich mag auch beides. Ne? Ich spiele schon gerne noch die Gangster. So ist es nicht.
Ja, lustig. Ich habe ja letztens bei Instagram ja auch gesehen, dass du da irgendwo voll tätowiert warst, plötzlich mit goldenen Ketten und so. Da habe ich das ja auch gesagt, fand ich ganz lustig. Es ist natürlich immer irgendwie noch da, so diese Klischees wahrscheinlich.
Ja, voll, aber weißt du, was auch lustig ist, Aileen, dass wenn ich solche Bilder poste, dann feiert meine Mutter das total. Oh, sieht voll gut aus. Und so. Die mag mich irgendwie wohl im Gangster-Look, so, ne? Mit viel Schmuck und so behangen und so.
Ah. Tattoos sind auch okay.
Ja, die weiß schon, dass das fake ist.
Das ist morgen wieder ab. Okay, ja, lustig. Nee, weil mich hätte mal interessiert, wie so diese ganze Filmszene, Theaterszene jetzt auch in Tunesien ist. Also ich finde es ja zum Beispiel auch spannend, wenn dann Väter, Mütter das auch entdecken bei ihren Kindern und das dann auch fördern. Das ist ja jetzt auch nicht immer so üblich, weil man ja natürlich immer denkt, naja, das ist ja kein richtiger Job oder so, ne? Ja. Und man möchte ja irgendwie was, dass die Kinder was Seriöses studieren und so. Deswegen fand ich es irgendwie spannend, ob das irgendwie in Tunesien eine andere Bedeutung hat, auch diese Branche vielleicht auch.
Ja, das ist echt eine gute Frage noch. Das riecht mich zum Nachdenken an. Also ich muss sagen, jetzt mal so ein konkretes Beispiel, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich kenne jemanden, der ein junger Schauspieler ist, der auch sehr erfolgreich gerade unterwegs ist. Und mit dem habe ich privat gesprochen, bin so ein bisschen, ja, ich supporte den, so ein bisschen wie der große Bruder in der Branche. Und der meinte, dass seine Mutter das nicht supportet. Und die ist eher ein bisschen religiös oder streng religiös und die findet das nicht so cool. Und da habe ich gedacht, so, boah, ich habe total Glück, aber er ist Marokkaner und ich bin Tunesier und Marokkaner sind schon ein bisschen strenger, so, also ein bisschen traditioneller, würde ich jetzt mal behaupten, als Tunesier. Tunesier waren schon immer sehr liberal, westlich orientiert und so weiter, ne? Also da ist der Support schon da und wenn man jetzt auch so die Zahlen der Tunesier anguckt in Deutschland, wie viele es sind 80.000. Mhm. Und wenn man guckt, wie viele Türken es gibt oder andere Nationalitäten, sind es halt nicht viele. Aber es gibt so viele, die im Rampenlicht stehen, Tunesier. Mhm. Ne? Also es gibt zwei, drei berühmte Fußballer, auch ein Weltmeister, Sami Khedira zum Beispiel. Mhm. Es gibt zwei, drei Moderatoren im Fernsehen, bei WDR gibt es Moderatoren. Es gibt den Ayman Abdallah, der ist halb Tunesier, halb Ägypter, der von Galileo. Ja. Es gibt Bushido, Elias Varek, ne? Das sind alles so berühmte Namen. Und vielleicht steckt das so irgendwie in den Tunesiern drin, dass sie so immer das so Rampenlicht suchen. Okay. Oder so sich irgendwie. Also meine Eltern haben mich sehr supportet. Ich weiß noch einen Satz von meinem Vater, als ich sagte, ich will Schauspieler werden. Und dann hat er nur gefragt, ja, kann man das lernen richtig? Ich sagte, ja, kann man richtig studieren, Ausbildung.
Hast du ja auch gemacht.
Genau. Und dann hat er gesagt, ja gut, aber mach. Das war seine einzige Ansage so.
Also quasi, dass du es auch richtig
studierst. Dass du es wirklich machst, oder auch wirklich machst und nicht nur so ein bisschen rumspielen.
Genau.
Und meinem Kumpel, mein kleiner Bruder, so in der Filmbranche, dem habe ich gesagt, dass er sich nicht so viel Sorgen machen muss wegen seiner Mutter, weil ich glaube, sobald er, weil er jetzt auf dem Weg ist, dass er erfolgreich wird, sobald er Geld damit wirklich verdient, dann wird das bestimmt ein bisschen entspannter mit der Mutter.
Ja, ist ja auch häufig so bei so Jobs, wo ich glaube, wenn so die, ich sag jetzt mal, vielleicht auch traditionellere Mentalitäten oder so, die dann sich unter wie man sein Leben bestreitet, manchmal was anderes vorstellt, weil man natürlich auch noch so von früher auch noch andere, ja, Berufe vielleicht so im Kopf hat, die sicherer sind,
ja,
oder
ja.
So, ne? Ich meine, ich sag mal so, es ist ja trotzdem ein sehr unsicherer Job, kann man ja nicht anders sagen, oder?
Ja, ja, ist wie das Meer, also immer je nach Welle, ne?
Genau.
Ja, ja.
Also du kannst ja auch, wenn du jetzt, sag ich mal, also du brauchst ja schon auch so Erfolge mit irgendwelchen, weiß ich, Serien oder so, und wenn das dann läuft, dann läuft's, aber
genau. Ja, es ist ja immer so, ja, wie so der Ritt auf der Welle, und man muss halt da wirklich auch an sich selber glauben und hoffnungsvoll in die Zukunft blicken und auch einfach viel arbeiten. Ja. Also das ist nicht irgendwie ein Beruf für faule Leute, das ist irgendwie mal schnell so. Und ich glaube, ich war nie so jemand, der so nach Sicherheit irgendwie strebt. So. Also lieber bin ich irgendwie arm und glücklich, als irgendwie habe einen sicheren Job. Und ich hatte mal zum Beispiel ein Angebot bekommen für eine Berliner Soap, ja, für eine Hauptrolle. Eine gute Soap, die es schon seit vielen Jahrzehnten gibt, die ich sogar selber als Teenager mit meiner Mutter geguckt habe, damals GZSZ, und habe ein Angebot bekommen, die hauen dann richtig Geld auf den Tisch. Ne? Das war so nach meinem Erfolg mit Dogs of Berlin, wollten sie mich halt einschnappen, und dann habe ich echt kurz, so ganz kurz einen Moment überlegt, weil die wirklich gesagt haben, hier irgendwie 12.000 Euro im Monat, ein Auto und eine Wohnung und. Klingt erstmal gut, so, ne? Sicherheit. Und meine Frau, liebe Grüße an der Stelle, die hat zu mir gesagt, ja, ist deine Entscheidung, aber lieber habe ich einen Mann, der glücklich ist, aber nicht so viel arbeitet, als jemand, der viel arbeitet und unglücklich ist. Ne? Also sie kennt mich und weiß, das würde mich nicht glücklich machen. So. Und jetzt rückblickend war es eine gute Entscheidung. Ne? Also man muss auch da ja, an sich selber glauben, ganz wichtig.
So. Geld ist dann doch nicht alles. Ne?
Ja, und es kommt dann auch irgendwann. Ne? Ja. Kommt dann auch irgendwann.
Ja, und vor allem, da wärst du ja auch eine ganze Weile gebunden gewesen, oder?
Ja, eben, und dann hat man halt den Stempel auch. Ne? Also, man muss ja so einen langen Plan, habe ich ja für mich. Mhm. Und ich habe eine Kollegin, die hat mit mir studiert damals in Ludwigsburg, was eine der renommiertesten Film- und Theaterhochschulen weltweit ist. Mhm. Da reihen sich so Städte wie New York, Los Angeles, London und Ludwigsburg ein. Ne?
Also, ja. Keine Ahnung, hätte ich nicht gedacht.
Ja, die Leute vom Fach, die wissen das. Und durch die ganzen Kameraleute und so weiter, die kommen alle aus der Ludwigsburger Kaderschmiede. So. Mhm. Und jetzt habe ich den Faden verloren, was soll ich sagen?
Du hattest noch so Perspektiven für dich in langen, sozusagen anstelle GZSZ, wolltest du...
Ja, genau, länger, genau. Und da habe ich eine Kollegin von mir, die hat mit mir studiert, ein Jahr unter mir war die, und die hat diese Entscheidung getroffen und hat Soap gemacht und war dann 3 Jahre in der Soap. Und zwar richtig erfolgreich, also auch die Hauptperson in der Soap, die Hauptdarstellerin, die Hauptfigur. Mhm. Und hat super viel Geld verdient, voll berühmt, hunderttausende Follower bei Instagram und so. Und dann hat sie aufgehört nach 3 Jahren, und die wohnt bei mir im Viertel in Köln in die Ecke. Und die meinte erstmal, danach ging einfach gar nichts mehr. Ne? Und das war noch schwieriger, als nach der Schauspielschule wieder in die Branche zu kommen, weil sie immer diesen Soap-Stempel hatte. Jetzt hat sie das so langsam abgeworfen, aber das ist halt schon auch ein Kampf dann. Ne?
Wobei ich immer dachte, um das nochmal kurz abzuschließen, jetzt, wir wollen ja nicht die ganze Zeit darüber reden, weil ich dachte, auch wenn du mit so einer Serie zum Beispiel total bekannt wirst, jetzt, du hast ja mehrere gemacht, aber mal angenommen, die meisten kennen dich dann doch über Dogs of Berlin oder irgendwie sowas, da dachte ich auch immer so, okay, wenn du sowas machst und dann kennen dich die Leute nur da mit und gerade auch mit so einem Gangsterprofil oder sowas, ne, so klischeehaft, dass es dann auch schwer ist, sozusagen was anderes zu machen. Das kennt man ja auch von so bekannten Schauspielern, wenn die irgendwie in einer großen Rolle bekannt sind, so weiß ich, Harry Potter, Daniel Radcliffe oder so.
Oder nächste, Spider-Man oder so.
Genau, nächste so, der kriegt ja sonst nichts. Also natürlich hat er alles andere in Honor bekommen, aber ich denke mal, das ist bestimmt auch nicht so leicht, dann danach zumindest einen gewissen Zeitraum wahrscheinlich erstmal. Ne?
Vollkommen richtig. Also das gemerkt, die Anfragen, die dann kommen. Also ich wollte dann immer mehr weg davon.
Ja.
Jetzt mittlerweile denke ich, okay, wenn es so die Waage hält, Hälfte, Hälfte ist okay. Aber es ist schon so, dass die meisten Menschen ein geringes Fantasievermögen haben oder irgendwie einfach denken, okay, der ist dieser Gangstertyp und dann nicht mal irgendwie 2 Sätze bei Wikipedia lesen und sehen, hey, wow, der spielt auch echt Theater, klassische Stücke und hat auch das gemacht und das und so. Nee, das ist dann so das vordergründige Bild, was sie von einem haben und das auch wieder Arbeit. Also jeder hat ja irgendwie so sein Paket zu tragen und das ist halt genau meins auch, dass ich da versuche, mehr Diversität im Film, und zwar im Sinne von wirklich divers, also dass Menschen mit diversem Hintergrund nicht immer die gleichen Sachen spielen, sondern auch divers spielen können und nicht nur divers sind.
Ja, total wichtig. Ich glaube, dass ich kenne auch ein paar bekannte Schauspieler, zum Beispiel Pega Feridoni oder so, die mir das auch schon ein paar Mal gesagt hat, dass das alles nicht so leicht ist. Genau. Und da auch so ein bisschen intern, so ein bisschen, wie soll ich sagen, zu revoltieren und reformieren vielleicht auch. Weil man denkt dann immer, in Deutschland ist man ja doch schon divers unterwegs, aber es ist dann doch teils noch sehr klischeebehaftet. Ja.
Aber es ist schon besser. Aber es ist schon viel besser. Ich gehe jetzt, also nächste Woche ist ja der Deutsche Schauspielpreis. Mhm. Da gehe ich dann hin und da sind auch Klienten von mir nominiert und die sind junge Männer und Frauen mit Migrationshintergrund. Und ich habe mal so ein bisschen auf die Listen geguckt, wer jetzt alles nominiert ist dieses Jahr. Es ist schon viel, viel bunter. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht nur so eine Modeerscheinung ist, sondern dass das irgendwann auch so wird. Und da möchte ich den Tyron Ricketts zitieren, der einen super Satz rausgehauen hat, ist auch ein Hashtag, dürft ihr alle benutzen, heißt Diversität als Normalität. Das ist das Ziel.
Ja, überall.
Ja. In jeder Branche. Aber da muss ich wirklich sagen, ne, Ali, das habe ich letztens in irgendeinem Interview gesagt, dass ich finde, eine der diversesten Sendungen, die man gucken kann, sind Tagesschau und Tagesthemen. Also sie haben viele verschiedene Moderatoren und Sprecher und Journalisten, die alle, also ich finde, das ist eine gute Mischung. Dabei würde man ja erstmal denken, es ist sehr altbacken. Also was man tatsächlich manchmal auch an den Kostümen merkt. Meine Frau ist Kostümbildner und gesagt,
ich versuche es zu ändern.
Ja, wahrscheinlich ist das auch eine Vorgabe, das weiß ich nicht.
Nee,
aber,
das ist so.
Naja, aber ich meinte jetzt nicht dich damit, da gibt es schon ein paar andere, die da so ein bisschen altbacken unterwegs sind. Aber ich bin zum Beispiel einer, der wirklich immer noch gerne Nachrichten guckt, so, also immer, jeden Tag. Und mein Sohn macht auch immer so, Nachrichten, Papa, Nachrichten.
20
Genau. Aber ich muss sagen, es ist wirklich divers. Also wenn man so auf den ersten Blick, da gibt es schwarze Moderatoren, da gibt es dich, da gibt es halb Italiener, da gibt es ältere Frauen, jüngere Frauen.
Das stimmt,
ja. Also ich finde das, also auf den ersten Blick scheint es für mich...
Wobei das, glaube ich, auch, also zum Beispiel beim ZDF ist es ja auch so, also es hat sich schon echt verändert. Man darf, also ich muss natürlich, weil ich es einfach alles kenne, natürlich auch immer sagen, es ist auch eben vor der Kamera, ne? Hinter der Kamera sieht die Welt natürlich leider auch immer noch ein bisschen anders aus. Aber da, das ist so vielleicht nochmal ein anderes, schwieriges, langes Thema. Aber deswegen sage ich so, Diversität überall und ich sage auch immer nicht nur mit Migrationsbiografie beispielsweise, sondern auch mit einem, weiß ich, ostdeutschen Hintergrund, mit einem einkommensschwachen Hintergrund, dass du eben aus einer Arbeiterfamilie vielleicht kommst,
ja,
solche Geschichten oder mit einer Behinderung oder sowas. Das gehört für mich persönlich auch zur Diversität dazu.
Ja.
Und gerade zum Beispiel jetzt auch in der Schauspielerei, aber auch im Journalismus finde ich das ja enorm wichtig, wenn du diese verschiedenen Perspektiven ja auch hast und irgendwie mitbringst oder eben sichtbar machst.
Also, ja, total.
Ne, und, aber ja, es ist...
Ja, ja, also wir haben jetzt...
Stimmt schon.
Was, also nochmal das Thema Diversität aufzugreifen, haben ein Freund und ich, Cem Aydin, eine Agentur gegründet. Er ist Urban Actors, eine Schauspielagentur mit Schwerpunkt Diversität. Und zwar aber wirklich divers. Also nicht nur irgendwie ein paar coole Leute mit Migrationshintergrund, was ja auch klar ist, ne, BIPOC, aber wir haben welche, die sind Diabetiker, die zum Beispiel in der Filmbranche irgendwie schwer reinkommen, weil die Leute Angst haben, denken, oh nee, dann ist er irgendwie neben der Spur oder so. Ja, das ist ja auch eine Art von eine Behinderung oder kann einen behindern, ist ja keine Behinderung, aber eine Krankheit. Und wir haben welche wirklich mit Behinderung, mit Down-Syndrom, junge, deutsche, gut aussehende junge Männer, die aber ein Down-Syndrom haben. Oder wir haben auch LGBTQ, aber mit Migrationshintergrund, also zum Beispiel einen Türken oder einen Araber, der offen schwul lebt, was ja auch eine Besonderheit ist. Und dann aber auch Deutsche trotzdem. Ich habe zu meinem Partner gesagt, wir müssen aber wirklich divers sein. Also jetzt nicht nur People of Color und so, sondern auch ein paar Deutsche, aber nicht so die üblichen Hamlets, ja, die gut aussehenden großen deutschen blonden Jungs so, sondern vielleicht mal die aus der zweiten Reihe, die schon irgendwie mit Mitte 20 eine Halbglatze haben oder die irgendwie dick sind oder zu lang sind.
Was ist ja dem Schönheitsideal
genau,
vielleicht auch ein Spring,
so. Und ich muss sagen, wir sind seit einem Jahr auf dem Markt und die rennen uns die Bude ein. Ne? Also wir haben da richtig in so eine Lücke reingeknallt und da merkt man auch, dass der Bedarf da ist, total. Ne? Aber warum haben wir das gemacht? Weil die Idee war nämlich, dass jemand, ein weißer älterer Mann, wollte das mit meinem Partner zusammen machen. Und er hat mich, der ist ein Freund von mir, und wollte ein paar Hilfestellungen von mir haben. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, sag doch mal so und so und so. Und dann gab es ein Beef. Und dann habe ich gesagt, warum machst du das überhaupt mit dem? Also der ist doch nicht der, der uns präsentieren sollte. Lass uns das doch zusammen machen, weil dann ist es doch wirklich divers. Also nicht nur vor der Kamera,
auch,
sondern ne? auch, ja, ja genau, weil wenn wir für unsere Leute streiten, streiten wir auch für unsere Sache. So.
Ja.
Und es funktioniert ja.
Ach super. Ja, schön. Also es ist auch spannend, sowas jetzt auch zum Beispiel von dir zu hören, so dass einfach mal wieder ein Einblick in diese Branche. Ich meine, es ist ja auch nicht so, als ob man das ständig weiß und was da so los ist. Und deswegen tut das irgendwie auch gut zu wissen, okay, man kämpft nicht nur in seiner Branche, sondern es geht auch in den anderen, geht es weiter. Wenn wir jetzt nochmal über deine Familie und zu Tunesien jetzt an sich zurückkommen, vielleicht kannst du nochmal kurz erzählen, wann, wie, wo sind deine Eltern nach Deutschland gekommen und warum?
Also mein Vater erzählt das immer gerne. Ich habe das auch, da kann man ein paar Auszüge sehen und ein bisschen das verstehen, wenn man eine Kurzdoku anguckt, die gibt es auf YouTube, die heißt Kölsch oder Couscous, auch mit Unterstützung des Zenit-Magazins entstanden und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und da erzählt mein Vater das, wie das war, dass er nach Deutschland gekommen ist. Und mein Vater hat als junger Mann, als 16-, 17-Jähriger in einem Hotel gearbeitet in Tunesien, was natürlich so eine der wichtigsten Arbeitgeber Tunesiens ist schon immer die Tourismusbranche gewesen. Und da hat er in einem Hotel gearbeitet und da war ein deutscher Major, so ein Offizier, der Urlaub gemacht hat einfach. Und mein Vater hat den wohl super gut bedient und der fand den toll und meint so, hey junger Mann, was verdienst du denn hier? Und mein Vater meinte, 9 Dinar.
Wie viel ist das in Euro?
Das sind 3 Euro. Ne? Aber wir reden jetzt von den 70er Jahren.
Ja.
Ne? Und damals war das natürlich viel mehr wert, aber immer noch nicht viel. Und er sagte so, pro Tag, sagt der Major. Und mein Vater, nee, pro Monat. Und er so, willst du das pro Tag verdienen? Und mein Vater zuckt mit den Schultern, so, ja, why not? Und er so, ja, ich mach da mal was. Und dann hat er irgendwie ein Telegramm geschickt nach Deutschland.
Und dann zwei Tage später sagt er, hier hast du eine Einladung, Arbeitsvertrag, geh mal arbeiten nach Deutschland. Wow. Zack, zack, zack. Und dann war mein Vater auf einmal in der Nordsee da irgendwie gelandet. Ja. Fand er nicht so cool und ist dann irgendwie in Köln gelandet und hat dann in einem der renommiertesten deutschen Hotels, Hotel Excelsior am Dom, da wo so Präsidenten und Michael Jackson und so absteigen, seine Ausbildung gemacht zum Hotelfachmann und Gastronom. Und seitdem hat er sein ganzes Leben in der Gastronomie und Hotellerie gearbeitet. Cool. So ging das dann, ja, ja.
Das ist ja so Traum, wie Menschen, wenn du so irgendwie entdeckt wirst und dann irgendwie.
Irgendwie schon. Mein Vater sagt auch immer, ich bin nicht gegangen, sondern ich wurde berufen. Ja, 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 das ist immer sehr wichtig. Ja. Genau. Ja, ja. Und meine Mutter hat er auch dann so über Umwege zufällig kennengelernt. Da hat er gearbeitet und natürlich suchen sich so.
Aber in Deutschland.
Den Bruder meiner Mutter, nee, den Onkel meiner Mutter. Ja. Man lernt sich ja oft so über die Arbeit kennen und man sucht dann auch die Gleichgesinnten, die Landsleute. Und dann hat er ein paar Tunesier kennengelernt. Und einer von denen ist der Onkel von meiner Mutter. Und dann haben sie sich im nächsten Urlaub verabredet, mein Vater und sein Kumpel. Und dann kam meine Mutter und hat irgendwie da Tee gebracht und Gebäck und so. Und meinte so, oh, die ist so schön weiß, ne, weil meine Mutter sehr hell ist.
Ah,
okay. Meinte, ja, die ist so weiß, die strahlt so, die ist so hell und so. Hat den Mann, ist sie verheiratet und so. Nö. Und haben sie dann gerufen und gesagt, so, hier, guck mal, wie findest du den? Und meine Mutter hat den wohl angeguckt und hat so, ja, ist okay. Und drei Wochen später waren sie verheiratet.
Ach, wie süß.
Ja, und jetzt 40 Jahre später, drei Kinder.
Ach, schön.
Enkelkinder und so.
Cool. Ja, ja. Das ist so eine schöne Geschichte. Ja,
ja. Und sind aber voll verdeutscht, ne? Ja. Weil die gehen immer nach Tunesien, bleiben dann, wollen dann immer so 3 Monate bleiben, schaffen es aber nicht so lange. Also, ja, ich muss wieder nach Deutschland und so.
Warum? Also, weil nervt sie dann irgendwas?
Ja, weil einfach dieses Chaos, diese Unordnung oder Termine nicht eingehalten werden, immer alle zu spät und so. Oder Straßenverkehr, mein Vater kommt gar nicht mehr irgendwie drauf klar. Also, er kommt schon, er kann gut fahren da, aber der kotzt halt den ganzen Tag ab, so wie die da fahren.
Wie alt sind jetzt deine Eltern?
Rentenalter, so. Okay. Mein Vater 70, Mutter ein bisschen über 60. So.
Ja, ach, lustig. Aber ich glaube, das ist so typisch, ich kenne das ja von meinem Vater auch. Also ich weiß nicht, wie es deinen Eltern geht, dass sie trotzdem so eine Sehnsucht haben irgendwie, weil es ist ja auch die Heimat, aber und dann die ganze Zeit aber meckern über das Land, über die Leute. Ja, und wenn sie dann da sind, dann zack, bumm, wieder zurück ins alte Leben so ungefähr. Aber nach 2-3 Wochen haben sie dann auch keine Lust mehr.
Ja, ja.
Aber das geht mir aber auch so, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, wie geht es dir so, wenn du da bist?
Ja, ich habe immer eine Sehnsucht nach Tunesien, aber das wechselt halt immer. Ne? Man will immer dahin und wenn man da ist, will man wieder zurück. Und das ist das. Wir sind halt so zwischen den Stühlen.
Ja.
Ne? Es gibt so eine Fähre, die fährt von Genua oder Marseille quer übers Mittelmeer nach Tunesien. Das dauert so knapp 24 Stunden. Und im Sommer halt vermehrt, im Winter ein bisschen weniger. Und da gibt es nach 12 Stunden ein Signal. Dass man die Hälfte geschafft hat. Und es gibt einen französischen Rapper, der einen algerischen Hintergrund hat, der sagt, genau wenn das Signal ertönt, da bauen wir eine Insel und da sind wir zu Hause. Genau dazwischen.
Ach, das ist natürlich lustig. Ja, irgendwie gute Gedanke, so ein bisschen. Ne? So dann immer so dazwischen.
Genau,
sein. Ja,
und das kann ich so gut nachempfinden. Ja. So.
Krass, ich wusste das gar nicht, so 24 Stunden.
Ja,
ist
ja
so Tucker.
Ja, das ist halt ein Riesenschiff, wie so eine Titanic.
Kreuzfahrt so ein bisschen, ne?
So, aber halt voll mit Autos.
Ach so.
Ja, ja, so ein Autoschiff, da kommen die ganzen Autos rein.
Hast du das schon mal gemacht?
Ja, ja, hier regelmäßig, fast jedes Jahr.
Okay. Also fliegst nicht, sondern eher so?
Ja, ja, manchmal schon, wenn ich keinen Bock habe, aber ich begleite schon auch gerne meinen Vater. Aber jetzt, seit ich Kinder habe und so, fliege ich dann schon eher. Ne?
Ah, okay.
Aber ich freue mich auch irgendwann, die Fahrt mit meinen Kindern zu machen. Und,
ja, es hat ja auch irgendwie was so ein bisschen so das dauert, aber es hat so eine Vorfreude vielleicht.
Ja, aber es ist angenehmer als zum Beispiel die Türken. Ne? Also ich kenne das ja von den Türken, die fahren ja knallhart von Köln bis nach...
Ja, das verstehe ich auch nicht.
Das sind 3.500 Kilometer. So, ne? Also jedes Jahr so eine Weltreise irgendwie, aber mit dem Auto.
Ja,
und dann durch Serbien, Bulgarien, Ungarn und so und die ganzen Länder. Und das ist bei uns nicht so. Man fährt von Köln Richtung Süddeutschland.
Ja.
Dann durch die Schweiz, dann Norditalien, Mailand und dann ist schon da. Oh. Also das sind so knapp 1000 Kilometer. Und dann sonst chillt man da auf der Fähre. Und das ist ziemlich cool, weil da kommen immer alle zusammen. Also die Tunesier aus Holland, die Tunesier aus Frankreich, aus Italien, aus der Schweiz, aus Deutschland.
Ist ja eigentlich noch cooler, weil es viel größer ist als jetzt in einem Flugzeug zum Beispiel.
Ja, 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 und man hat da Zeit.
Ja, ja,
ne?
Ja.
Und dann gibt es ja immer so eine Raucherecke, ne?
Ja.
Wenn man jünger war, dass man sich versteckt vor den Eltern und so, dann ging es immer gut ab.
Also, ich bin dieses Jahr auch mal mit einer Fähre von Rostock nach Dänemark gefahren, also jetzt nicht so spektakulär, aber ich fand es trotzdem total spannend, weil das so wie... eigentlich wie im Flughafen war, mit so einem Duty-Free-Shop und so.
Ja, genau.
Und ich dachte, wo bin ich denn hier gelandet? Und da kamen auch so alle Menschen zusammen und du dachtest, wo kommen die denn alle her? Also wirklich so unterschiedlichste Kulturen auch. Das war wirklich wie auf dem Flughafen.
Ja,
deswegen mag ich zum Beispiel Flughäfen total.
Ich auch.
Weil da irgendwie alle Menschen aus allen möglichen Ecken zusammenkommen. Und die fliegen ja dann manchmal nur weiter oder so. Aber du siehst da so viele verschiedene Facetten von
Menschen. Und auch alle gleich sind. Also ich habe das Gefühl, im Flughafen gibt es keinen Rassismus so. oder also habe ich noch nicht erlebt. Nee, so. Weil ja, alle kommen überall her. Das ist so internationales Gebiet.
Genau,
so.
Ja.
Ne? Genau. Und die kein Englisch können, die sind dann immer ganz ruhig. So.
Ja, das merkst du halt immer. Ne? Ja, 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 ja. Ach, spannend, ja, nee, das was ich heute alles so lerne. Also das ist und deine Familie kommt dann wo genau her aus
Also die kommen, da kann ich auch jetzt gleich mal schon dann drüber reden, was ich hier mitgebracht habe. Du hast mich ja gebeten, was
zu genau, also
das passt aber zu der Frage.
Genau, nochmal zur Info für alle ZuhörerInnen, dass ich ja jeden Gast immer bitte etwas mitzubringen. Kais war so nett, hat mehrere Sachen mitgebracht. Das ist natürlich super. Einfach so Dinge, mit denen man was verbindet aus dem Land. Und das erste wolltest du, genau, das ist eine Dose, genau, Konservendose.
Zwar, das ist eine Konservendose und zwar Harissa. Ja. Das ist so das Exportschlager Tunesiens. Ich habe jetzt heute nochmal bisschen Research gemacht auf dem Weg hierhin. Tatsächlich werden 22.000 Tonnen Harissa jährlich verkauft.
Wow.
Und es gibt gerade mal 30.000 Tonnen Chilis in Tunesien. Das heißt, also fast alle Chilis werden zu dieser Paste verarbeitet. Ja. Und das kennt eigentlich fast jeder. Das heißt Harissa. Und zu der Frage, wo kommen meine Eltern her? Deswegen passt es sehr gut. Hier ist nämlich ein Foto drauf von so einem Leuchtturm. Und diese Harissa-Sorte heißt Cabon. Das ist so die meistverbreitetste Marke. Und das Cabon ist das gute Kap, das ist nämlich in Tunesien so ein Kap.
Ist das
ganz im Norden, genau, das nördlichste Stück. Ja. Und das ist das Pendant zum Kap der guten Hoffnung in Südafrika. Oh. Ist auch fast auf einer Linie.
Ah.
Genau. Und das heißt das gute Kap. Und da kommt mein Vater her und das ist das Gebiet heißt Nebel. So heißt dieses Bundesland und auch die Stadt Nebel. Und da kommt mein Vater her und der kommt tatsächlich genau da um die Ecke von diesem Leuchtturm her. Cool. Und Cabon, die Geschichte ist eigentlich ganz nice, denn das heißt das gute Kap, weil die Seefahrer da immer gut rumgekommen sind. Es war Mittelmeer, war nicht so tricky, keine Stürme, keine Haie und so. Sind so gut durchgekommen, deswegen Cabon. Und das Kap der guten Hoffnung in Südafrika heißt so, weil die Seefahrer immer gehofft haben, dass sie gut durchkommen, weil es so gefährlich da war.
Das ist natürlich offenes Meer.
Offenes Meer, viele Felsen, Klippen, Stürme, Haie und so weiter.
Also du, das ist, das, ich wusste das also nicht. Ich weiß natürlich, wie das Zeug, wie diese Regionen da alle heißen, aber das ist ja total spannend. Ich wusste gar nicht, dass es so ein Pendant eben eigentlich gibt. Deswegen. Und deine Mutter, wo kommt die her?
Genau, meine Mutter kommt ein bisschen südlicher, aber auch aus der Küste, aus Sousse kommt die. Das ist die zweitgrößte Stadt in Tunesien.
Ja, ja.
Also Tunis ist die Hauptstadt, die größte Stadt und Sousse die zweitgrößte. Und die hat eine bestimmte Berühmtheit, weil sie sehr fortschrittlich ist, sehr modern. Und der ehemalige Präsident, Diktator Ben Ali, der kommt daher. Und deswegen wurde sie auch sehr gefördert und befördert, so die Stadt.
Okay.
Das heißt, sie haben gute Straßen, gute Autobahnanbindung, viele Hotels, sehr open-minded, viele Cafés, Restaurants.
Und okay. Wobei man ja jetzt das von dem Ben Ali jetzt nicht so behaupten kann. Oder
würdest du trotzdem doch, sagen, also er war schon sehr westlich orientiert und war so immer sehr, also die Wirtschaft hat er immer sehr gepusht, die Bildung hat er sehr gepusht, was ja am Ende natürlich sein eigener Genickbruch war.
Ja.
Weil immer die Leute ultra schlau gebildet sind,
halt
schlau gemacht und dann aber keine Arbeit haben.
Mhm.
Das hat ihn halt auch das Genick gebrochen. Aber er hat die Stadt schon sehr gefördert, weil es halt seine eigene Stadt war. Und die Wirtschaft war da sehr stark. Also die Revolution ging schon eher vom Landesinneren aus und hat sich dann ausgebreitet.
Genau, das wollte ich sagen, dass er sozusagen sich eigentlich nur fokussiert hat, vielleicht auf die Stadt, aber vielleicht auf den Rest des Landes nicht sozusagen.
Nicht so, nee. Also Küste, mir geht es allen ganz gut.
Ja.
Aber im Landesinneren, wenn ich das mal so salopp sagen kann, sind ziemlich gearscht. So.
Ja, okay. Und wenn du jetzt dort hinfährst, wo ist dann dein Ort, wo du dann deine Familie triffst, oder ist das so?
Also es ist schon Sousse, also wir leben, also meine, was heißt wir leben, also meine Eltern haben ihr Haus in Sousse, die haben da ein Häuschen und das hat damit zu tun, dass mein Opa, Gott hab ihn selig, der Vater meines Vaters, irgendwann von Nebel, da wo er herkommt, nach Sousse gezogen ist, weil die Wirtschaft da besser war, weil es da mehr Jobs gab.
Mhm.
Und so ist dann halt die Familie meines Vaters jetzt auch verwurzelt in Sousse. So. Genau, und da haben wir unser Häuschen, so, wo unsere Familie unterkommt, in der Nähe vom Strand. Und genau, da hängen halt rum, so, das ist nicht weit, wo meine Mutter auch groß geworden ist. Ich habe da viele Freunde und gehe da regelmäßig zu meinem besten Freund, der ist Friseur. Da hängen wir halt im Friseurladen rum.
Schön, die Friseur.
Ja, ja, das ist ja immer so ein sozialer Treffpunkt, so ein Friseur. Ne? Das wissen ja mittlerweile die Deutschen auch. Ne? So oft geht ja kein Mensch zum Friseur jeden zweiten Tag. Aber das ist halt einfach so ein Treffpunkt. Man chillt da, man quatscht.
Das hat sich schon ein bisschen etabliert, vielleicht durch diese Barbershops.
Genau,
oder so,
das
oder?
Ist das
also, Pendant. Zumindest für die Männer jetzt. Aber wobei, bei Frauen war es ja eigentlich auch schon immer so ein bisschen so ein sozialer Knotenpunkt.
Schon, ne? Also ja, aber im Bohrenfall war es auch immer für beide so, ne? Ja. Für Mann und Frau. Genau.
Ach,
ich habe einen guten Freund, der ist Holländer. Ein sehr guter Freund, der war schon 7-8 Mal mit mir in Tunesien. Mhm. Und der hat, nachdem der das da oft war, hat er gesagt, jetzt verstehe ich das mit den Friseurläden. Weil in Holland gibt es viele Marokkaner.
Ja.
Und die hängen halt auch da in den Barbershops rum. Und der hat es dann gecheckt. So. Da, warum das was, so? Weil das halt ein soziale bringen, Treffpunkt ist. Und nicht nur einfach nur zum Haare schneiden, sondern viel mehr.
Ja, ja, da werden wahrscheinlich Freundschaften geknüpft oder irgendwelche Konflikte ausgetragen oder so.
Ja, ja, definitiv.
Und je nachdem, ja, ich habe ja auch gesehen bei Instagram, da habe ich ja natürlich, folge ich dir ja auch, dass du ja auch so, das fand ich übrigens süß, so sehr romantische, ich stehe auf einem Dach und mache Videos von mir gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich da erinnern kannst. Das war ja vor kurzem, warst du ja erst
in
da,
in
ne?
Tunesien. Ja, ja,
das war doch ganz lustig, weil du da irgendwie auf so einem Dach standest und irgendwie die Sonne so, so auf dich strahlte und du dann irgend so ein Tuch angefasst hast. Das war halt irgendwie ganz süß.
Ah, ja,
so in so einem Katalog, deswegen.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, wahrscheinlich war ich ja so emotional.
Ja, also,
oh, Tunesien ist so toll.
Ja.
Ja, ja, aber das ist ja auch wieder auch so ein Wellenritt. Ne? Dann denkst du, oh geil, und dann gehst du irgendwo hin, dann kotzt du schon wieder ab.
Aber was ist so das, was dir immer fehlt hier in Deutschland zum Beispiel?
Ja, also ganz klar das Wetter. Ne?
Hm.
Also das ist schon, das macht einfach glücklich. Ne? So, wenn dann die Sonne scheint und das Meer, der frische Fisch, das Essen, das Laute. Also die Lautstärke mag ich einfach da, dass es immer so lebendig anfühlt. Und dass man keine Berührungsängste hat vor Fremden. Also jeder spricht mit jedem. Es gibt es nicht, dass jemand fremd ist und man spricht ihn nicht an, nur weil er fremd ist. Sondern genau andersrum. Also wenn man eine fremde Person sieht und die Augen treffen sich, dann sagt man einfach Hallo.
Ja.
Weil wir Menschen sind. Ne? Also ich habe das mal mit Hunden verglichen. Also wenn ein Hund einen anderen Hund sieht, dann haben die eine Reaktion, die reagieren ja. Er sagt, hey, ich bin auch ein Hund, hallo.
Ja.
Und riechen aneinander und
stimmt,
so. Und gehen halt weiter dann. Und Menschen halt nicht. Die sind dann so, wenn wir fremd, also je nachdem, in welchem Kulturkreis du unterwegs bist, zum Beispiel in Baden-Württemberg studiert, da habe ich erst mal irgendwie, also Kölner sind ja schon noch lockerer als in Baden-Württemberg, aber wenn da irgendeiner fremden Person einfach Hallo sagst, die guckt dich einfach ganz verdutzt an und denkt, warum sagst du mir Hallo? Wir kennen uns doch nicht.
Will dich beklauen oder
ja, ja, so ungefähr. Und das mag ich und das vermisse ich hier so in Zentraleuropa, dass einfach man so offen miteinander ist und nicht erstmal irgendwie stundenlang sich kennenlernen muss, bevor man Hallo sagt.
Ja, das hört man aber auch, also ich kenne das ja auch aus dem Libanon, das ist irgendwie so, ich weiß nicht, ob das einfach so eine Mittelmeer-Mentalität auch ist, auch in Italien oder so, das ist ja schon einfach, ich glaube, da sind wir auch manchmal deutsch sehr, wie soll ich sagen, steif, wenn man so will, oder so ein bisschen zurückhalten vielleicht auch, aber
man weiß es nicht. Aber ich bin da auch nicht frei von, also ich bin ja auch deutsch, merke das auch, wenn ich da bin, dass ich, wenn ich das zum Beispiel nicht mache, irgendjemand begrüße oder nicht so diese Aufmerksamkeit gebe, dass sie sagen, hey, dass ich dann direkt angemacht werde. So, hey, was ist denn mit dir? Denkst du, bist was Besseres? Warum sagst du nicht Hallo? Und ich so halt in meinem deutschen Kopf denkst so, ach, ich muss ja jetzt nicht jeden begrüßen hier, verdammt nochmal.
Ja, okay, das ist lustig.
Ja, ja, das ist dann, also ich
tue. Sorry, ich komme gerade erst aus Deutschland.
Genau, warte ein paar Tage, um mich wieder so einzugrooven.
Ja, ja, voll. Was machst du als erstes, wenn du dorthin reist?
Strand.
Okay.
Schwimmen als allererstes, ganz wichtig. Oder essen. Erstmal essen und dann zum Strand.
Fisch und dann.
Genau, ja, ja. Lecker Couscous mit Fisch oder mit. Was auch sehr verbreitet ist bei uns, Meeresfrüchte. Also wir essen sehr viel Tintenfisch, Oktopus, Garnelen, Muscheln und so. Das essen wir sehr viel.
Ist das auch dein Lieblingsgericht?
Oder ja, also es gibt so einen gefüllten Oktopus.
Oh.
Also Oktopus gefüllt mit Reis und Spinat und Kichererbsen. Und der wird dann gekocht in so einem Tomatensud und der kommt dann auf den Couscous oben drauf.
Oh, wow. Er sieht natürlich dann auch spektakulär aus.
Ja, 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 klar.
Aber das kann ich noch nicht. Ja. Ist das dann so, ich meine, Couscous ist ja doch schon sehr nordafrikanisch.
Ja, ja.
Muss man, kann man ja schon so sagen. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, woher das jetzt wirklich kommt, oder? Ist das
also ich glaube, dass so der Couscous, den man so kennt, also bei Türken gibt es ja auch, aber das ist eher so salatmäßig, so kalt. Aber so der berühmte Couscous ist schon Nordafrika und Tunesien ist schon ganz besonders berühmt für seinen Couscous, weil wir den viel Gemüse und Fleisch oder Fisch oder Hähnchen. Die Marokkaner haben auch tollen Couscous, aber eher süß. Also die machen das eher so als Nachspeise mit Nüssen und Rosinen und so.
Okay.
Genau. Ja, aber das ist schon eher Nordafrika. Ich glaube, Reis ist eher dann so die asiatischen Araber. Ne? Also im Libanon zum Beispiel isst man auch viel mehr Reis als bei uns zum Beispiel.
Ne? Ja, deswegen, weil Couscous kenne ich eigentlich auch nur von hier tatsächlich, aus Deutschland. Weil im Libanon, also so jetzt als, also natürlich gibt es das mittlerweile ja auch überall, aber dass das jetzt irgendwas typisch libanesisch und jeder macht das zu Hause oder so,
nicht. Nee,
eigentlich nicht.
Na, guck an.
Also ich glaube, wenn ich jetzt überlege, gibt es das nur manchmal, kennst du Kibbeh? Zufällig, ja. Das, oder Kumba oder so wird das ja manchmal genannt. Das sind ja im Grunde, gibt es ja in verschiedenen Versionen, entweder so als so Kugel, wo dann innen drin so Walnuss, Hackfleisch, kennst du, weiß ich, vom Libanesen manchmal oder so. Oder das gibt es auch richtig als so eine große, wie so eine Pizza, wo das so geschichtet ist. Und da wird dieses Hackfleisch oft mit Couscous oder Bulgur, glaube ich, sogar eher gemischt. Deswegen, und daher ist so das, wo ich es jetzt vielleicht noch kenne, so dass das dann so gemischt wird mit dem Fleisch und dann wird es gebacken. Aber jetzt so, wie du das wahrscheinlich dann kennst und gefühlt und so, das da, also zumindest sagt mir das, nee, da kriege ich eher mit Reis.
Nee, bei uns ist das richtig groß. Also als ich klein war, als ich Kind war, da war das noch viel verbreiteter als jetzt, dass jede Hausfrau oder jede Omi da ihren Couscous selber gemacht hat. Mhm. Ne? Also,
so richtig selbst.
Selber, ja. Also das rohe Korn sozusagen, ich glaube, das ist dann Bulgur.
Ja.
Und dann haben sie so ein Sieb mit so ganz feinen, also ganz feiner Sieb ist das. Dann sitzen sie auf dem Boden und reiben das dann immer durch diesen Sieb durch, bis er diese bestimmte Größe hat. Und dann wird das auf dem Dach ausgelegt und getrocknet in der Sonne. Und dann verteilt man, der eine hat einen gröberen Couscous, der einen feineren und so weiter.
So die Familienrezept so.
Ja, ja, ja.
Boah, das muss auch mega anstrengend gewesen sein, oder?
Ja, total. Das geht dann ein, zwei Wochen lang so diese Zeit. Und dann treffen sich alle Frauen und dann sagt man dazu, Ikesksku. Ikesksku. Genau, also die machen den Keskes, den Couscous.
Ja, ja.
Und dieses Ding heißt auch Keskes.
Ah, Käs sagt man auch zu Glas, also lieber
nicht. Käs ist Glas, und das ist Käs.
Da machen wir
jetzt wieder genau, wo die Sprache, wo das Wort jetzt herstammt, so. Aber da erinnere ich mich noch gut dran. So.
Das hast war du das auch mal schön. Gesehen?
Also, ja, ja, ständig, immer jeden Sommer. So, ne?
Das wird auch noch gemacht?
Jetzt nicht mehr so sehr, ne? Weil natürlich auch die Moderne hat auch da Einzug gehalten. Man kauft jetzt einfach Couscous fertig im Laden.
Das dauert
so,
halt
ne?
zu lange auch.
Ja, ist voll die Arbeit. Die Menschen, die wollen ja auch Karriere machen und so. Ne? Weil, ja, das ist halt, das ist noch richtig, dass die Zeiten so früher in den 90ern und so, wo die Frauen ihre Hauptzeit damit verbracht haben, sowas herzustellen oder auch Harissa selber herzustellen. Mhm. Die Chilis zu trocknen, zu sortieren und danach zu reiben, mit dem Öl zu mischen, das abzupacken. Und das kostet ja so viel Zeit alles. Ne? Und jetzt, ja, Kapitalismus, die Leute wollen Geld verdienen und kaufen dir lieber das fertig.
Ja, auch die Frauen wollen ja wahrscheinlich auch Karriere machen.
Sozusagen. Ja, klar, klar. Die sind ja auch da in so einem gespaltenen Verhältnis. Ne? Also kannst du ja einfach nicht beides. Wenn du Hausfrau bist, dann kannst du halt deine Karriere nicht. Und so ist ja auch okay. Schmeckt auch super, die Harissa aus der Dose. Also,
also du magst schon scharf? Oder kann man das?
Ja, voll.
Unbedingt. Also gehört das schon auch in eure Küche sozusagen? Dann, ne?
Ja,
also,
tatsächlich.
So ordentlich Chili.
Ja, ordentlich Chili. Denn Araber essen ja sowieso sehr scharf. Also viele, die meisten. Schärfer als die Türken auf jeden Fall.
Kannst du ja mit den Asiaten anlegen. Es ist ja auch extrem scharf.
Ne? Oder Mexikaner auch.
Stimmt.
Auch richtig scharf.
Ich hatte mal eine taiwanesische Mitbewohnerin in der Uni-Zeit und die hat immer jeden Tag für 10 Leute gekocht und hat dann mir gesagt, ja, das ist Hühnchen mit Zitronengras. Dann habe ich gesagt, okay. Das
Zitronen, ja, klingt okay.
Ey, ich habe, glaube ich, 3 Tage nicht essen können, weil mein Mund so gebrannt hat. Ich weiß nicht, was sie da reingetan hat.
Verbrannt,
sie hat gesagt, Zitronengras. Naja, so weit dazu.
Aber Libanesen essen nicht so scharf?
Nicht so, wüsste ich jetzt. Also natürlich gibt es auch mal irgendwas, aber es ist jetzt nicht so nicht bekannt so. Dafür, wo du jetzt sagst, die hauen sich jetzt nochmal einen Klecks Chili da rein oder so.
Nee, bei uns ist es wirklich so. Also in Nordafrika isst man sehr scharf, aber von allen Nordafrikanern und Arabern sind die Tunesier berühmt dafür, dass sie sehr scharf essen.
Okay.
Und die Stadt, wo meine Mutter herkommt, innerhalb Tunesiens, ist nochmal berühmt. Ja, genau.
Hola.
Und dann so ein typisch tunesisches Abendessen sieht dann so aus, dass das Essen sowieso schon scharf ist. Und dann sind da noch so gebratene Chilis noch dazu auf dem Tisch und noch Harissa.
Oh Gott. Und dann wird noch so nachgepfiffen. Oh Gott, ich glaube, da würde ich wahnsinnig werden.
Ja. Gut. Eine der Hauptkrankheiten in Tunesien sind Hämorrhoiden. Wirklich,
gedacht,
es gibt die besten spezialisierten Ärzte für Hämorrhoiden sind in Tunesien, weil es so eine Volkskrankheit ist, weil die so wie Schafe immer essen, immer so einen Stress auf Chlor.
Ja, das flutscht dann gut. Ne? Das Gut, dann hat man sich dann selbst darüber
geholt. Das zu dem Thema.
Ja, haben wir jetzt auch abgearbeitet. Ja, nee, spannend, aber ja gut, Chili ist echt so. Du hast noch, was ist denn das? Anders sieht aus wie irgendwelche Aspirintabletten.
Ja, genau, das ist also das sind einfach das sind tatsächlich meine, und die sind aus Tunesien, die heißen Ferragorn. Und das sind einfach Paracetamol-Tabletten. Aber ich bilde mir ein, dass sie irgendwie besser wirken als das Paracetamol in Deutschland. Es ist nicht mal eine tunesische Firma. Es ist wahrscheinlich so ein französischer Riesenpharmakonzern, ne, was natürlich mit der Kolonialgeschichte Tunesiens zu tun hat, dass die französischen Firmen da einfach die Vorherrschaft haben. Aber das bringt mein Vater immer mit, fast schon kiloweise. Und ja, wenn ich Kopfschmerzen habe oder so, gebe ich mir eine Tablette davon und kriege immer so ein bisschen Sehnsucht, denkt dann irgendwie mal an Tunesien und so.
Ja, so wirklich, ne? Dass das manchmal einfach nur so eine banalen Sachen, sag ich jetzt mal, sind. Einfach wie so ein Medikament, sag ich mal, und die dann aber so Erinnerungen auslösen.
Ja, ja, das ist noch so ein emotionaler Aspekt irgendwie dabei. Ja, total.
Und gibt es irgendwas, also bei mir ist es jedenfalls immer so, wenn ich im Libanon bin, ich meine, manche Sachen kannst du ja eigentlich auch hier kaufen und so, aber trotzdem gibt es so Dinge, die ich immer dort kaufen muss, einfach aus Tradition. Mhm. Hast du da irgendwas, was du immer mitbringst?
Ja, ja, und meine Frau sagt auch schon, bitte dieses Jahr nicht wieder und so, weil ich immer so Töpfereisachen mitbringe, so Geschirr und so. Und wir haben schon alles so voll, wir haben alles und trotzdem jedes Jahr habe ich irgendwie das Bedürfnis, das zu kaufen. So, ne? Da gibt es so ganz traditionelle arabische Teller mit diesen bestimmten Mustern. Es sind oft auch alte berbische Muster oder aus vorislamischer Zeit, was viele Leute gar nicht wissen. Zum Beispiel diese Fatima-Hand, die viele Leute kennen. Das ist noch aus vorislamischer Zeit von den Berbern. Und das sind so super schöne Muster. Ja, da habe ich irgendwie so eine Sucht, die immer zu kaufen. Und dann, das ist so ein Ding.
Dann plötzlich übergepickt.
Ja. Und so Silberarmbänder immer für Freunde mit dem Namen drauf auf Arabisch. So ein typisches Touri-Ding, ne? Und da war auch einmal am Flughafen ein Typ, den habe ich so kennengelernt, der hat auch das Armband gehabt. Und meinte so, oh cool, habe ich mir gekauft und so. Und dann meinte ich so, lass mal lesen, wie heißt du? Und er so, ich weiß nicht mehr, Michael oder Daniel und so. Ich so, ach so, ich dachte, du heißt Suppe. Und der so, warum bist du, da steht Suppe.
Oh nein, das ist so der Klassiker.
Ja, ja, das machen die wirklich immer, ne?
Oh nein.
Und meistens schreiben sie tatsächlich einfach Suppe, weil es schön aussieht, wenn man es schreibt. Ja. Also nicht irgendwie, um den zu ärgern. Und dann denkt, der kann sowieso nicht lesen, aber das sieht halt schön aus.
Oh Mann, das ist ja wie mit diesen chinesischen Zeichen, die dann auch irgendwie sonst was heißen. Auch wenn du dir ein arabisches Tattoo machen lässt, frag einen Araber wenigstens nochmal. Ja, genau. Oder jemand, der das lesen kann. Es ist echt, es kann richtig schief gehen.
Ja, voll.
Ich habe das auch schon ein paar Mal bei Leuten gesehen, wo die Buchstaben nicht verbunden sind, wo ich denke, ja, okay, also es ist dann, also, ja, also es ist ja nicht nur falsch übersetzt, sondern es ist auch noch falsch geschrieben und so. Also, gut, aber woher soll man es auch wissen, ne? wenn man sich damit nicht beschäftigt? Das ist natürlich dann auch schwierig, oder wenn man die Sprache nicht kann. Aber du kannst du fließend Arabisch?
Ja, ja.
Oder Tunesisch?
Genau, Tunesisch kann ich perfekt. Und Arabisch habe ich jetzt die letzten Jahre tatsächlich gut gelernt durch meine Arbeit als Schauspieler.
Hocharabisch meinst du denn?
Ja, Hocharabisch oder die ganzen verschiedenen Dialekte. Ah. Durch meine Arbeit als Schauspieler, weil ich halt oft angefragt werde. Es gibt ja verschiedene Plattformen im Internet, wie Crew United, Filmmakers, Cast Forward und so weiter und so weiter. Und da kann man dann schreiben, welche Sprachen man kann. Ja. Und dann kann ich halt einfach nur Arabisch schreiben und nicht, was für ein Dialekt. Ne? Vielleicht könnte man denen das auch mal sagen, dass sie das da irgendwie differenzierter machen.
Es ist ein großer Unterschied.
Ein Riesenunterschied. Und dann wird dann irgendein Schauspieler gesucht, der einen Palästinenser spielt. Mhm. Und dann komme ich zum Casting und sage den netten deutschen Leuten da, übrigens, ich kann aber auch switchen auf Palästinensisch oder auf Libanesisch, was so sehr ähnlich ist und so. Aber Tunesisch oder Marokkanisch ist halt wieder anders. Ja. Ah, okay, dann große Augen. Mhm. Aber dadurch habe ich tatsächlich das gelernt.
Cool.
So mir angeeignet, nicht perfekt, aber versteht zum Beispiel viel besser. Mein Bruder, der aus einer ganz anderen Branche ist, der ist Lokführer, der fährt einen Zug. Der spricht halt super Tunesisch-Arabisch, aber nicht so andere Dialekte. Und der versteht viele Sachen nicht. Mhm. Ne? Einfach, weil er da keine Berührungspunkte hat.
Ja gut, aber braucht er ja dann auch wahrscheinlich.
Braucht er auch nicht, klar, ne? Aber das war einfach nur, also durch meinen Beruf sozusagen, habe ich das gelernt und macht dann halt auch immer Spaß zu Hause bei meinen Eltern, wenn ich dann mit denen Schubindak hinterher und so, ne? Und guck mich dann immer so ganz komisch an.
Ja, Schubindak ist ja eher so libanesisch.
Genau.
Was willst du?
Ja.
Wie heißt
es? Stamp.
Ach du Gott.
Ja, ganz anders.
Ach du Scheiße.
Ja.
Okay.
Hab, hopp.
Ja.
Also, ne? Und bei uns heißt es, hab heißt wollen.
Okay, okay.
Schnur wird dann, was ihr sagt, Schuh, sagen wir Schnur, schnurrt halb.
Ach, ist ja süß.
Ja, ja, das wird's nie verstehen. Also andersrum, Nordafrikaner verstehen die anderen, aber andersrum schwierig.
Aber das liegt ja, ich weiß nicht, also das habe ich mal gehört, dass es häufig auch daran liegt, weil ja die Filme, also die alten Filme und die alte Musik und so, Fairuz, libanesisch, ägyptisch, ne, also ägyptischer Dialekt, und dadurch können das viele verstehen, zumindest, weil sie das über diese Filme sozusagen gelernt haben, zumindest das zu hören, zu richtig, verstehen und so.
Ja.
Weil genau andersrum, gut, ich bin auch keine richtige Muttersprachlerin, muss ich dazu sagen. Ich habe es ja auch nur durchs Hören im Libanon in den Sommerferien immer gelernt und dann habe ich es noch studiert, also kann sozusagen lesen und schreiben, aber es war halt Hocharabisch. Also,
naja. Auch wieder anders, ne?
Genau, also spricht ja kein mehr, also nee. Also sehr, sehr anstrengend und deswegen, ich habe natürlich auch im Studium zum Beispiel die verschiedenen Dialekte gelernt, aber Tunesisch zum Beispiel weiß ich gar nicht mehr und dann hat man natürlich so ein paar Vokabeln gelernt, aber es ist ja, das ist glaube ich das, was viele ja echt teilweise immer noch nicht heutzutage verstehen. Arabisch bedeutet eben jetzt nicht alles. Also ja. Nicht alle einzelnen Länder sprechen Arabisch, ja, sondern ja. Arabisch steht erstmal vielleicht für Hocharabisch, würde ich jetzt mal behaupten.
Genau. Ja, also,
oder so das Dach da drüber.
Genau.
Aber diese Dialekte sind ja so unterschiedlich, also ja. Selbst innerhalb vom Libanon, ich weiß nicht, es wird ja in Tunesien sicherlich ähnlich sein, oder?
Ähnlich, ja, aber ist schon relativ homogen, Tunesien, okay. Im Gegensatz zu Libanon. Also ihr seid ja ein sehr kleines Land, ja. Aber also mit ganz vielen verschiedenen Volksgruppen und Sprachen und Religionen.
Das
und so.
Stimmt,
Tunesien
ja.
Ist relativ homogen, aber...
und aber du wirst doch, kannst du das hören? Also,
ich höre direkt,
du das hören, wo, genau.
Ja, das direkt. Und ich bin halt auch mit vielen verschiedenen Arabern so groß geworden, ja. Ne? Marokkaner auch viele. Die zum Beispiel fast keiner versteht, weil die halt auch am weitesten weg sind, geografisch von allen anderen.
Klar.
Ne, das kommt noch dazu. Und wenn man jetzt so für den deutschen Zuhörer das kurz erklärt, es sind 27 arabische Länder und es geht von Marokko, Afrika bis fast nach China. Ne?
Ja.
Also das muss man immer überlegen, wie viel auch geografisch Strecke dazwischen ist.
Ja.
Und jedes Land hat seinen eigenen Dialekt. Und kein Land spricht ja Hocharabisch in der Alltagssprache. Das ist ja eine Schriftsprache. Oder wenn man Nachrichten guckt, dann
oder
sprechen die Leute
Politik oder sowas.
Politik, sowas.
Aber selbst die sprechen ja immer, du hörst ja auch immer den, außer vielleicht jetzt Nasrallah bei der Hezbollah, der dann immer so einen auf, ich bin ganz gebildet.
Genau,
so.
Ja.
Aber,
wie der Präsident aus Tunesien,
so.
Kais Saied, der ist berühmt dafür, weil er ist ja ein hochstudierter Jurist, ein Professor, Juraprofessor, ursprünglich, bevor er jetzt Präsident wurde. Und der spricht so extrem hochgestochenes Hocharabisch.
Das ist doch schon auch so ein bisschen.
Ja, und das macht einen
oder?
Direkt so weg vom Volk.
Ja.
Und keiner versteht ihn eigentlich so richtig. Ne? Ja, ich habe wirklich auch mal ganz konzentriert zugehört, also ganz schwer zu verstehen. Und zum Beispiel der ehemalige Diktator Ben Ali hat in seiner letzten Rede zum ersten Mal in seiner ganzen Amtszeit, was irgendwie, ich glaube, 30 Jahre war, die kleben ja immer auf ihren Stühlen fest, ne, diese arabischen Präsidenten.
Das stimmt.
Und hat zum ersten Mal in seiner Amtszeit, kurz bevor er abgehauen ist nach Saudi-Arabien, Volkssprache gesprochen, also Tunesisch. Und da wussten alle, okay, jetzt ist vorbei.
Irgendwas
weil
ist anders.
Weil die Hülle ist gefallen. Er konnte nicht mehr. Er hat so gesprochen, wie alle sprechen. Und da hat man gemerkt, so, okay, da ist jetzt irgendwie was anders. So. Das war so der letzte Versuch nochmal.
Nehmt mich zurück.
Ja, ich bin einer von euch.
Ja,
so.
Naja, es ist ja, Tunesien war ja das erste Land, arabische Revolution, arabischer Frühling, mit dieser Verbrennung.
Revolution, ja, auch klar.
Genau, also mit dem, von diesem Gemüsehändler, der sich da selbst verbrannt hat, Ende 2010, glaube ich, war das, und dann fing das ja so
richtig,
Anfang 2011 an, genau. Ja, es, also um vielleicht nochmal kurz politisch zu werden, wir hatten ja auch mal auch über Instagram da mal kurz drüber geschrieben, als dieser Migrationspakt mit Tunesien vereinbart wurde. Das war ja auch ein großes Thema, auch hier in Deutschland.
Mhm.
Ich weiß nicht, also du, was ich gelesen habe, du setzt dich ja auch ehrenamtlich eben für Geflüchtete ein, also unterstützt die auf verschiedenen Ebenen. Und je nachdem, also wir müssen jetzt auch nicht da total ins Detail gehen oder so, oder nur was du auch sagen willst, oder das ist ja alles okay. Aber wie siehst du diese Lage? Also vielleicht kurz nochmal dazu, die EU und Tunesien haben sozusagen einen Migrationspakt abgeschlossen, vereinbart. Da geht es um sehr, sehr viel Geld, ich glaube um 1 Milliarde Dollar, die Tunesien bekommen soll, damit sie eigentlich im Grunde die ganzen Geflüchteten aus Afrika von Europa fernhalten, wenn man es mal so etwas salopper sagt. So. Also ein bisschen so ein Wächter vor der EU.
Also.
So ein Türsteher, genau.
Ja, ja.
Und ich glaube, als Gegenleistung gibt es eben nicht nur das Geld, sondern auch geregelte Wohleinwanderung, zum Beispiel mit tunesischen Facharbeitern oder Fachkräften oder sowas. Also das ist zumindest das, was gewollt oder
das ist die Theorie, also was auf dem Papier steht. So,
genau. Aber wie siehst du dieses ganze Prozedere?
Also ich habe da zwei Herzenschlagen in meiner Brust, was das Thema angeht.
Du willst noch viel mehr über die Länder des Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien erfahren?
Du wirst exklusiv eingeladen, wenn das Who and Who der Nahost-Expertinnen, Expertinnen bei Konferenzen, Workshops und Lesungen zusammenkommt. Du wirst regelmäßig auf dem aktuellsten Stand sein, was in der Region so los ist und diese komplexen Zusammenhänge verstehen. Du bist bei Ausstellungen, Fotopreisen oder du kannst kulinarisch eintauchen und lernen, wie man Hummus, Tabbouleh und noch mehr leckere Hausmannskost aus der Region selbst kocht bei unseren Zenit-Kochkursen. Ja, und es gibt noch vieles, vieles mehr. Was musst du dafür tun? Ja, einfach die Zenit-Club-Mitgliedschaft abonnieren und das für nur 79 Euro im Jahr. Und hey, liebe Studentinnen, Studentinnen, ihr kommt schon für 49 Euro in den Club. Die Mitgliedschaft bündelt alle Leistungen und Inhalte des Print- und Online-Formats und informiert euch an jedem Ort der Welt online und offline über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. Und ganz wichtig, mit der Clubmitgliedschaft fördert ihr auch die Projekte und Ziele der gemeinnützigen Candid Foundation, die das Print- und Online-Magazin veröffentlicht, die sich auch für die Völkerverständigung sowie der Förderung der Presse- und Meinungsfreiheit, insbesondere in den muslimischen Ländern, einsetzt. Also, mit 79 oder ermäßigt 49 Euro im Jahr bist du dabei und wirst Teil der Zenit-Familie. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Einerseits denke ich mir ganz eigennützig so als Tunesier, also Deutsch-Tunesier, aber ich bin halt Deutscher und Tunesier und beides. Und manchmal das und manchmal das. Es wechselt auch immer so. Aber als gefühlt Tunesier denke ich erstmal, okay, cool, da kommt Geld. So, weil die Wirtschaft ist echt am Boden. Und so die meisten jungen Leute haben nur ein Ziel, und zwar wegzukommen von da, was ich auch nachvollziehen kann. Und dann geht es dann natürlich weiter. Wer ist schuld? Warum ist die Wirtschaft so am Boden? Was hat das irgendwie mit der Geschichte zu tun? Französische Kolonialzeit und so weiter. Wo sind die ganzen Erdschätze hin? Wer nimmt das? Wer profitiert davon? Und so weiter. Aber so ganz, ganz plump gesehen denke ich, okay, das ist jetzt eine neue Chance für Tunesien. Da kommt jetzt erstmal viel Geld rein. Da wird viel Unterstützung geleistet. Vielleicht ist das ja irgendwie nochmal so ein guter Anstoß oder so ein Schubser in die richtige Richtung. So. So mit so einem ersten Starthilfe, so, ne? Weil 1 Milliarde klingt jetzt viel, aber ist ja auch schnell verpufft wieder. Das ist so die eine Seite. Andererseits denke ich mir so, es ist auch schon sehr heuchlerisch, so was da irgendwie passiert, so in Europa, Menschenrechte immer so groß, die Fackel der Freiheit, und gleichzeitig da so einen angehenden Fastdiktator, was er ja ist, der Karl Said, Namensvetter, dass der so viel Geld bekommt und dass mit solchen Leuten irgendwie gedealt wird, genau mit Erdogan, dieselbe Geschichte sozusagen, und das Problem einfach aus den Augen geschoben wird, also aus den Augen, aus dem Sinn. Und tatsächlich wissen wir das alle, Amnesty International und so weiter, Frontex, was die da alles machen, so an den außereuropäischen Grenzen, ist menschenrechtlich unterste Liga, es geht gar nicht. Also da werden die wirklich dafür bezahlt, und die Polizei und das Militär ist da nochmal ganz anders drauf als hier in Europa. Ja, also die haben da keinen Vertrag damit, irgendwie da 30 Afrikaner einfach zu packen am Schneewittchen und die einfach in die Wüste zu schmeißen.
Ja,
im wahrsten Fehler, Sinne, ne? Des Wortes. Ja. Ohne Wasser, ohne nichts, und dann einfach Gott sei mit euch und guckt zu, wie ihr klarkommt. Und das wird inoffiziell geduldet. Und sogar fast schon gefördert, würde ich jetzt mal so behaupten. Und da ist so mein Zwiespalt, ne? Also ich denke einerseits, eine Chance, eine Hoffnung für Tunesien. Andererseits wird da mit zweierlei Maß gemessen. Das sind auch Menschen, die flüchten doch nicht einfach so. Die Schwarzafrikaner, ja, und die Tunesier, die flüchten aus anderen Gründen, aber nicht weniger wert, also nicht weniger Verständnis für die Gründe, warum die flüchten. Schwierig. Also das sind so meine zwei Ansichten darauf, und ich bin gespannt, wo es hingeht. So. Also ich hoffe, dass das Geld nicht nur dafür benutzt wird, um Menschen einfach in die Wüste zu schicken, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern irgendwie zu versuchen, da Auffanglager zu schaffen, die human sind und nicht so wie Gefängnisse, sondern ja, wo man irgendwie menschenwürdig leben kann. Und da so eine Vorfilterung vielleicht passiert, dass man sieht, okay, die haben irgendwie ein Recht auf Asyl, und dann kommen die in geregelten Bahnen mit Flugzeugen hierhin, was ja alles so die tolle theoretische Idee ist, aber leider immer noch eine Utopie. So.
Ja, vor allen Dingen auch aus anderen Ländern ist es ja auch schon schwierig, weil man ja auch so ein bisschen dann, die Kritik ist ja auch daran, dass die sozusagen dann andere noch gefährlichere Fluchtrouten sozusagen nehmen, weil sie einfach, weil Tunesien ja sozusagen noch der kürzere Weg ist, sag ich mal, nach Europa offenbar. Ja. Aber das wird sich zeigen, wie sich das entwickelt. Also ich glaube grundsätzlich ist es, ich weiß nicht, wenn du jetzt sagst, man ist natürlich so optimistisch, der Präsident macht natürlich jetzt nicht den Eindruck, dass er da irgendwie, sag ich mal, pro Geflüchtete ist, sondern er spricht ja auch ein bisschen anders über diese Menschen und eher rassistisch auch. Und es gibt ja auch diese Fälle, wo nicht jetzt er, aber sozusagen, er lässt dann Afrikaner oder welche aus, weiß ich, Subsahara oder wo die herkommen, dann eben wieder an der Grenze.
Ja, das war ja Hüfe, gewesen, ne? Und er hat auch so eine Rede gehalten, wo irgendwie dann die Stimmung gekippt ist, so, alle waren dann gegen die Schwarzen. Dabei sind ja alle Afrikaner in Afrika. Also das hat mir auch nicht eigentlich, also auch nicht verstanden.
So Schwarz-Afrikaner,
die Trennung dann nochmal so befördert und befeuert. Aber da war ich ganz stolz irgendwie auf das tunesische Volk, die dann auf die Straße gegangen sind und zwar nicht wenige und dagegen demonstriert haben. Ne? Dagegen demonstriert haben und gesagt haben, hey, wir, das sind auch Menschen, ja. Also wir können jetzt nicht hier die uns geht's scheiße und dann treten wir irgendwie noch tiefer, also noch runter auf denen es noch schlechter geht. Und da dachte ich, also die Zivilgesellschaft hat da echt Flagge gezeigt. Da war ich,
auch jetzt?
Ja. Das war jetzt dann wieder nicht so ein großes Thema in den Medien, weil es ja natürlich irgendwie immer spannender oder es gucken halt einfach mehr Menschen, wenn irgendwie was Schlimmes passiert, als wenn was Gutes passiert. Ne? Also das ist ja auch immer das Problem von allen Nachrichten. Ja. Also wen interessiert das denn, wenn irgendwas gut gelaufen ist? Das ist ja immer sozusagen die Normalität und man berichtet dann immer über das, was eben schief läuft. So.
Naja, wobei, ich verstehe total dieses Empfinden. Ein Kollege von mir, ein ehemaliger ZDF-Kollege, Christian Sievers, der hat mal gesagt, wir warnen ständig in den Nachrichten, aber wir entwarnen zu wenig. Also das kannst du ja jetzt so und so interpretieren, dass du sozusagen auch sagst, okay, es passiert irgendwas, beispielsweise Abkommen und irgendwie da gibt es dann Tumult, Chaos und irgendwie Kritik und so weiter, aber man könnte ja dann eben genau, ne, wenn dann 2 Wochen später die Leute auf die Straße gehen, einfach mal zu zeigen, okay, du hast diesen Präsidenten, der rassistisch gegen diese Menschen aufruft und anstachelt und die Leute da irgendwo an der Grenze absetzt ohne Wasser. Und natürlich auch, seitdem er ja an der Macht ist, ja auch die Demokratie ganz schön in den Sand gefahren hat. Oder unterhöhlt, genau. Aber gleichzeitig hast du ja noch die Bevölkerung, die offenbar ja noch anderer Meinung ist. Und das glaube ich, dass man das auch mal so als Gegengewicht hat. Ne? Dass man nicht immer denkt, okay, die sind jetzt alle irgendwie verrückt oder so. Ja. Und du hast ja total recht. Also deswegen ist das auch wichtig, dass man sowas dann sagt.
Ja, das ist wie wenn man jetzt so Nachrichten guckt, Thema Amerika. Man denkt, die sind alle irgendwie verblödet und lieben alle Trump. Ja aber das verkauft sich halt auch gut, so eine Nachricht. Ist auch spannend, ist auch unterhaltsam. Aber das Gegenstück irgendwie zu zeigen, wäre auch mal, glaube ich, gut. Aber wie viele Leute gucken das dann, ne? Ist auch die Frage. Ne?
Ja, sind halt diese Reibungen sind natürlich immer so was interessiert. Das, auch das ist ja bei uns in Deutschland nicht anders. Also du hast ja auch gesagt, das Land hat ja auch gerade auch mit einer ziemlich schwierigen Phase, sag ich mal, zu kämpfen, würde ich jetzt mal behaupten, mit Inflation und auch eben, dass viele Fachkräfte, also auch junge Leute weggehen, das kenne ich ja auch aus dem Libanon. Ist das, wenn du da bist oder wenn deine Familie da ist, also kriegt ihr davon auch irgendwie was mit? Also merkt ihr das, dass es jetzt irgendwie anders ist oder ist das, habt ihr das Gefühl, eigentlich hat sich doch nicht so viel verändert, die Menschen sind auch trotzdem immer noch gleich und oder
ja und nein, also nicht, die Menschen sind auf jeden Fall gleich, aber gleichzeitig ist ist der Gürtel enger geschnallt und die Perspektiven sind viel kürzer geworden, also die Menschen leben sozusagen von Tag zu Tag, von Woche zu Woche und nicht mehr so langfristiges Denken, so, weil ja, weil einfach die letzten Jahre gezeigt haben, dass man weiß nicht, was so um die Ecke da lauert. Und es ist alles viel teurer geworden. Ne? Also viel teurer. Also, weißt du, zum Beispiel, Tunesier essen sehr gerne Lammfleisch. Ne? Mhm. Ich sage immer, das Schwein der Tunesier ist das Lamm.
Das ist auch sehr gut.
Ja, genau. Ich sage auch immer, dass Tunesier sind so muslimisch, wie deutsche Christen sind.
Okay.
Das sagt schon alles. Ne? und die essen jetzt kaum noch Lamm, sondern viel Hähnchen. So. Wenn überhaupt, weil es günstiger ist. Ne? Ich war auf dem Markt da einkaufen dieses Jahr und ich komme natürlich mit meinen Euro dahin und hau die Kohle so raus. Aber ich habe auch viel Geld verteilt dieses Jahr. So einfach, Leuten Geld gegeben auf der Straße, mhm, oder da war irgendwie eine Oma am Gemüsestand und die guckt halt irgendwie ewig da das Gemüse an, mhm, und rechnet so, wie viel Kartoffeln kann sie jetzt kaufen, mhm, und so. Und dann habe ich gesagt, komm Oma, was willst du denn haben hier? Ich kauf was, kauf doch das einfach und, mhm, so. Und für mich dann 20 Euro da rauszuhauen, was ja 80 Dinar sind, ist 20 Euro ist jetzt nicht die Welt für jemand, der irgendwie im Berufsleben, mhm, steht. Aber 80 Dinar für eine Omi, die irgendwie Witwerin ist, die hat vielleicht irgendwie 400-500 Dinar im Monat. Und dann ist irgendwie die Hälfte schon für Strom und Wasser weg.
Kann sie die ganze Woche von essen, so ungefähr wahrscheinlich.
So ungefähr, ne? Und ja, da merkt man schon den Unterschied, ne? Da, ja, merkt man schon den Unterschied. So. Und halt, wenn die Touristen wegbleiben, das, mhm, spürt man halt. Viele große Hotels da, die einfach leer sind, einfach zu, so.
Aber lag das jetzt auch an Corona oder war das jetzt...
An vielen Sachen. So. Ich glaube, viele Sachen, Aileen, dass ja einfach vieles zusammengekommen, ja, ist. Ne? Da war erstmal die Revolution, der arabische, mhm, Frühling, dann die ganzen politischen Umbrüche, mhm, da. Also es ist ja eine Demokratie, bis jetzt zumindest. Hoffentlich bleibt es auch dabei. Also es war so ein bisschen wie in der Weimarer Republik, so nach der Revolution, mhm, dass einfach irgendwie so viele Parteien da war, dass keiner mehr einen Überblick hatte, mhm, und Pressefreiheit, so viele Zeitungen auf einmal, jeder hat eine Meinung, jeder ist jetzt Journalist geworden und das muss ich erstmal eingrooven und irgendwann haben sie aber auch gemerkt, okay, diese Pressefreiheit fühlt mir jetzt aber auch nicht den Magen und so, ne? Die ganzen Touris bleiben weg und dann gab es halt noch diesen einen Psychopath, der da, ich sag Psychopath, mhm, ich sag nicht Terrorist bewusst, der da Menschen getötet hat.
Ach, das, ne? War doch ein Zus.
Das war ein Zus, der, ja, einfach, ja, da unschuldige Touristen abgeknallt 2015, hat. Also ein Amoklauf. Ja. Ne? Also man kann es natürlich einen terroristischen Anschlag nennen, mhm, aber ist das ein terroristischer Anschlag, wenn da einer alleine einfach Menschen, mhm, tötet, ohne dass er irgendwie zugehörig ist zu Hezbollah oder Al-Qaida oder wie sie alle heißen, Daesh oder so. Also ich würde das eher vergleichen wie mit so einem Amoklauf in Amerika. Mhm. So, weil er einfach alleine gehandelt hat und da keine große Ideologie dahinter war. Zwar hat er auch Allahu Akbar gerufen, mhm, aber das machen sowieso die meisten, die irgendwie so einen muslimischen Hintergrund haben. Das kann ja auch viel bedeuten dann. Und das ging dann nochmal irgendwie richtig in die Hose dann, ne? Da hat natürlich kein Touri Bock, da am Strand zu liegen, mhm, wenn da irgend so ein Psycho die Leute tötet. Und dann so viele Sachen zusammengekommen. Deswegen auch jetzt, das ist alles nur ganz objektiv meine Meinung, ne? Ganz klar. Aber ich glaube auch deswegen jetzt auch so die Fürsprache vieler Tunesier für Kais Said, weil da jetzt mal jemand ist, einer da ist. Mhm. Einer, der den Ton angibt, einer, der eine Richtung angibt und nicht diese hunderten Parteien, mhm, und jeder und die Politik immer mit sich selber beschäftigt ist und so innere Grabenkämpfe hat und das Volk irgendwie nur von außen so zuguckt. Und jetzt, mhm, ist mal einer da, der räumt mal auf und das ist jetzt so der Hoffnungsanker, ne? Der Fels in der Brandung und ich hoffe, bin da auch irgendwie hoffnungsvoll oder vielleicht auch ein bisschen naiv hoffnungsvoll, mhm, dass das was wird, dass der irgendwie das Boot in die richtige Richtung lenkt und dann irgendwann das Ruder abgibt.
Okay.
Ob das so sein wird, wird die Zukunft zeigen.
Ja, weil er ja, also am Anfang, glaube ich, war das ja auch so dieses Gefühl, glaube ich. Also ich spreche jetzt natürlich so von außen, ne, was ich jetzt so mitbekommen habe, mhm, aber ich kriege ja sozusagen auch nur mit, dass er dann quasi, ne, was wir auch schon besprochen haben, dass er sozusagen die Demokratie so ein bisschen aushöhlt, indem er diese Verfassungsänderungen ja durchgesetzt hat, oder im letzten Jahr war das, glaube, mhm, ich, wo er ja dann eigentlich noch mehr Macht bekommen sollte. Das ist ja so ein bisschen wie bei Erdogan auch, so ähnlich, ne, oder Putin, die sich dann ihre Gesetze so schaffen, wie sie wollen, damit sie halt bis zum Ende an der Macht bleiben. Und weil du Pressefreiheit gesagt hast, weil er das ja wohl offenbar auch immer mehr einschränkt, sag ich mal. So das, was man jetzt, was ich jetzt als Außenstehende so höre und mitbekomme. Ne? Also, mhm, ich weiß ja nicht, weil du jetzt so sagst, das funktioniert da so gut, aber.
Ja, also ich muss sagen, das sehe ich nicht, dass da das eingeschränkt wird. Ich hatte jetzt dieses Jahr selber auch eine Veranstaltung da gehabt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung, eine, mhm, Premiere, und da waren Leute von der Zeitung, ich habe mit denen gesprochen, die waren ganz offen und haben auch ganz offen geredet über den Präsident, was zum Beispiel früher niemals gehen, mhm, würde. Ne? Also, dass man überhaupt offen, also Kritik früher äußert. Zeiten von Ben Ali, ja, genau. Also, dass man überhaupt offen Kritik, mhm, äußert. Und durch die Zeiten des Internets ist es sowieso nicht möglich, da irgendwie einen Deckel drauf zu tun. Mhm. Weil die jungen Leute, die sind alle so unterwegs da mit Instagram und TikTok und was auch immer. Also ich sehe das nicht, dass er die Presse frei. Ich sehe, dass er was er politisch macht. Mhm. Aber so beim Volk gibt es da keine Unterdrückung des Staates, so wie früher bei den Diktatoren. Mhm. So, also das ist noch nicht angekommen und hoffentlich wird es auch nicht so weitergehen. Mhm. Ne? Und ich muss sagen, also er macht es auch geschickt. Zum Beispiel gibt es dann natürlich wichtige Ministerien und Minister, die da in irgendwelchen Schlüsselpositionen sitzen. Mhm. Und dann da auch eine gute Show macht und dann da hingeht und dann irgendwie irgendwelche Lager öffnet und sagt, hier ist ganz viel Getreide und so, warum wird das versteckt? Und ne, das ist dann symbolisch fürs Volk und das funktioniert, aber es ist nicht nur symbolisch, sondern tatsächlich werden dann die Getreidepreise auf einmal sind die günstiger ein paar Tage später. Zucker ist auf einmal günstiger, Stahl ist auf einmal günstiger, damit die Menschen bauen können und so. Also da kommt beim Volk irgendwie was zurück und ja, wir bleiben hoffnungsvoll und denken, dass das irgendwie vielleicht auch nur so geht. Ne? Also ich habe irgendwann mal auch gelesen, dass es ja auch verschiedene Formen von Demokratie gibt. So. Also die Demokratie ist ja auch so ein Begriff, den kannst du ja nicht so genau benennen. Also wie viele verschiedene Formen von Demokratie gibt es, da muss man ja nur Deutschland und Amerika angucken, wie unterschiedlich das ist. Ne? Ist das eine Demokratie, wenn ich nur die Wahl habe zwischen zwei Leuten? Ne? Frage ich mich immer. Aber da haben sie jetzt nicht die Wahl, aber die haben die Wahl zwischen Chaos und irgendwie nicht Chaos. Mhm. Und dann wählen die Leute halt natürlich das nicht Chaos. Ne? Es geht ja immer erstmal ums eigene Leben. Habe ich Essen auf dem Tisch? Kann ich meine Miete bezahlen und so weiter? Das sieht
man ja auch in Deutschland. Ne?
Ja, genau.
Dass man eigentlich als Mensch ja nur seine Bedürfnisse hat und die einfach befriedigt haben will, ne? und kein Chaos möchte. Schließen wir das vielleicht ab, diese Politik, ja. Das ist ja auch irgendwie auch sehr anstrengend, aber es ist natürlich auch, gehört ja auch irgendwie dazu und auch wichtig und auch gut, dass wir da mal drüber gesprochen haben.
Ja,
und kann man auch noch weiter, das werden wir dann, wird sich einfach zeigen, wie sich das Land so weiterentwickelt. Genau. Natürlich.
Inshallah wird alles gut.
Ja, sowieso für die ganze Region hofft man ja immer so.
Ja,
ne? Du hast noch was Drittes, da sehe ich, ne?
Ja, genau. Und zwar ist das so ein Hut, würde ich jetzt mal das so auf Deutsch nennen, das heißt Tarbusch.
Ja, das kenne ich.
Genau, das kennt man im Orient, das war auch im Osmanischen Reich sehr verbreitet und in Nordafrika sehr verbreitet und bei Juden auch sehr verbreitet. Also ich habe heute noch mal ein bisschen Research gemacht, dass der Staatsgründer Israels Ben Gurion in einem seiner ersten Bilder als Staatspräsident auch sowas anhatte.
Ah, okay.
Also man konnte sozusagen optisch früher Juden und Araber kaum unterscheiden. Ne? Und das ist handgemacht und mein Opa, der Vater von meinem Vater, hatte das immer an. Und mein Vater hat mir das geschenkt. Und ich habe das den ganzen Sommer in Tunesien getragen. Und alle immer so, boah, krass, boah, wie cool und so. Weil es eigentlich nicht mehr getragen wird.
Ja,
es ist außer Mode, es ist altmodisch. Ich habe jetzt auch gelesen, dass als Atatürk die Türkei gegründet hat, war das verboten und mit Gefängnis wurde das bestraft, wenn Männer das anhatten, weil das als rückständig galt. Ne? Die sollten eher die westlichen europäischen Hüte tragen und so. Und das habe ich mitgebracht und ich laufe tatsächlich in Köln auch manchmal damit rum.
Aber es sieht toll aus. Ist das so, ist das Filz? Oder?
Das ist richtige Schafswolle und es ist handgemacht. Also. Genau, und das ist natürlich ein Originalteil von so einem Handwerker, der das gemacht hat. Da gibt es aber auch so als Touri-Ding, dann ist das ja eher so aus Pappe und so ein billiger Stoff.
Ich kenne Tarbusch eben, im Libanon sind die ja so ein bisschen wie so ein
höher.
Zylinder.
Und
genau,
fester.
Höher, fester, genau.
Genau, das ist ein bisschen weicher.
Das ist ein bisschen weicher, aber das
und
ist,
es hat keinen, ich habe
so ein Nippel, so.
Ja, so ein Nippel, wo so
wie
ein
bei den Franzosen. So.
Genau, und das trägt man immer so ein bisschen
schief. Achso, sonst wäre das eigentlich mit drauf. Nee.
Ja, das gibt's, aber das ist dann wieder osmanisch mit so einem Nippel da oben.
Weil dann hätte ich gedacht, so, okay, das wäre vielleicht diese französische Verbindung oder so. Weil
das die Franzosen haben das auch, so eine bestimmte Eliteeinheit trägt das auch in dem Militär und so, wahrscheinlich auch aus der Kolonialzeit.
Ja, diese Baskenmütze so zum Beispiel, ne? Die haben ja auch so.
Genau,
aber es ist auch echt, hat auch irgendwie was Stylisches.
Also, irgendwie schon.
Ich kenne das auch von einem Kumpel, der ist Nigerianer. Ich sag mal, der hat, das ist nicht aus Wolle, aber es ist aus irgendwie Baumwolle, aber so von der Form her, nur halt mit ganz bunten Mustern natürlich.
Genau, ja, da gibt es viele Variationen. Zum Beispiel die Farbe ist halt ganz klassisch für Tunesien.
Das ist jetzt Bordeaux-Rot.
Bordeaux-Rot, genau, wird dann auch aus dieser Laus die Farbe gewonnen. Da gibt es ja diese Laus, die man, wenn man trocknet und reibt, dann ist sie dieses Königsrot, sagt man dazu.
Ja.
Und zum Beispiel in Libyen tragen sie das in Schwarz. Dann ist das schwarz und ne, da gibt es ja immer nur die verschiedenen Formen, da weiß man welches Land und so. Aber es wird nicht mehr getragen heutzutage. Also mein Opa war noch so der Letzte.
Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja wieder, ne? Weil du das jetzt so trägst. Das ist ja, hat man ja manchmal schon so vielleicht auch von Deutsch-Tunesier, die sozusagen so ihre Sehnsucht vielleicht auch befriedigen wollen. Ich meine, wer weiß,
total.
Vielleicht wird das wieder in, weil ich meine, es sieht ja
alles total aus. Ich werde heute in Berlin mal ein bisschen damit rumlaufen, gucken, wie die Reaktionen sind.
Okay.
Wir machen nachher auch ein Foto.
Auf jeden
und ich habe hier zum Beispiel auch so einen Artikel vom Spiegel mal rausgekramt. Und zwar habe ich gelesen, dass es gab ja der Staatsgründer Tunesiens, Habib Bourguiba, der hatte einen Freund gehabt, einen Partner, die zusammen den Staat Tunesien gründen wollten. Und der ist in den 60ern, also Anfangszeit der Gründung Tunesiens, eine Operation musste der machen in Deutschland und wurde getötet in Deutschland mit einem Kopfschuss in seinem Hotelzimmer im Hotel Royal in Frankfurt 1961. Und da habe ich diesen spannenden Spiegelartikel gelesen und war jetzt inspiriert, da irgendwie auch vielleicht einen Film daraus zu machen. Und da habe ich dann das jetzt rausgekramt, um dir das einfach zu zeigen, wie die aussehen mit den Hüten damals zu der Zeit. Okay. Da haben die es alle an. Da sieht man es. Ja.
Ja, genau. Das ist also das, wo es so ein bisschen kastiger ist. Sag ich. Genau. Das ist so typisch, also so ein bisschen, also wahrscheinlich ist das, ähnelt sich das dann irgendwie. Ja. Da, ich glaube, im Libanon hast du noch so einen schwarzen Nippel so dran.
Der Quaste, so heißt es.
Ah, ja, jetzt endlich, ja, ja. Deutsch, ja. genau, deswegen, ach, ist ja lustig. Ja,
genau. Ja.
Ich kenne das ja, ist ja auch wie mit diesen Turbanen, ne? Dass du halt immer erkennen kannst, wer, wo wir, ich war ja mal im Oman und da war ich total fasziniert, weil die haben ja nochmal eine ganz andere Art, die so zu wickeln und vor allem, die haben alle, also die Männer jetzt, von denen rede ich natürlich, die haben alle, also im Oman gibt es diese Tücher, die so mit so floralen Mustern. Es sieht so richtig schön aus, so, auch so ein bisschen romantisch, sag ich mal. Mhm. Sowieso, also vom Oman war ich sowieso total fasziniert, weil da alle, also ich sag jetzt mal Omanis natürlich, nicht die jetzt, die irgendwie irgendwelche Pflegekräfte oder die da putzen oder so, natürlich, wie das dann so ist. Aber weil da die Männer und auch die Frauen alle in diesen traditionellen Dishdasha herumlaufen, also sozusagen diese Verbindung zwischen Moderne und, also die fahren dann irgendwie den größten SUV und so, aber dann trotzdem so ein weißes Dishdasha und dann mit so einem, auch mit so einer Quaste in der Mitte, wo du...
Und noch ein Dolch haben sie auch dabei, oder?
Ja, also manche. Du, genau, also wenn du so richtig deinen Status zeigen möchtest, so ungefähr, so wie das Smartphone heute und das ist so eine Quaste und da wurde mir mal gesagt, da wird immer das Parfüm rangemacht oder reingetunkt oder ich weiß nicht und das ist dann so dein Parfüm. Ja, so gefährdet. Cool. Weil die sind ja total auf, also im Oman ist ja Parfüm, ist ja Geruch.
Ja, ja, Ambar und so kommt der da.
Genau,
her, ne?
Und dieser Weihrauch kommt ja auch
aus Oman.
Das ist total spannend. Und ich bin ja, weil ich ja, das muss ich kurz über mich sagen, weil mein Vater, mein Vater kommt ja aus dem christlichen Gebiet, also erzkatholisch. Mhm. Und deswegen bin ich mit diesem Weihrauchgeruch natürlich in diesen Kirchen, also nicht nur in Deutschland, sondern dort halt aufgewachsen und fand es furchtbar, weil ich diesen Weihrauchgeruch, ich mag den gar nicht. Mhm. Und dann war ich aber Oman und da habe ich dann zum ersten Mal den ursprünglichen Weihrauchgeruch gerochen oder auch mal diese Erze, also das ist ja so,
wie sieht
ja aus wie Bernstein so ein bisschen, ne? Und das wird dann irgendwie gerieben. Und es gab sogar ohne Mist in so einem Kaffee gab es Weihrauchlatte.
Ja, und Kaugummi gibt's auch.
Ja, ne? Also alles. Du kriegst alles mit Weihrauch und es schmeckt und du kannst dir das so richtig wie so ein Kaubonbon irgendwie geben und so. Aber es schmeckt und es riecht auch ganz anders. Und da habe ich gedacht, okay, also entweder gibt's in unseren deutschen und libanesischen Kirchen irgendwie diesen allerletzten Weihrauch, der irgendwie kein Mensch kaufen will, weil er zu, also der ist ja auch teuer dann.
Ja, 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 richtig, ne? Teuer.
Also deswegen, weil da habe ich dann irgendwie so meinen Frieden mit dem Weihrauch gemacht, weil ich dachte, okay, es ist einfach nur irgendwie der schlechteste oder so.
Ich meine, tatsächlich weiß ich das, spannend, weil es gibt ja also verschiedene Mischungen. Ich kenne das nämlich, weil in Tunesien ist es auch sehr verbreitet. Mhm. Meine Mutter macht das eigentlich wöchentlich.
Also was macht die?
Und zwar nimmt die so einen Topf und macht da ein bisschen Kohle rein.
Ja.
Und dann tut sie diese Weihrauchkörnchen da drauf und dann raucht es schön und das ist für einen guten Segen im Haus, verbreitet die schlechten Geister, besonders gerne, wenn Besuch kommt oder ein Kind geboren wurde und so weiter. Und es gibt aber verschiedene Mischungen und verschiedene Stärken von diesem Ambar, heißt das. Und dann auch Gewürze. Und je nachdem, welche Gewürze man dazu mischt, dann entsteht dann ein bestimmter Geruch. So. Ja. Und bei uns in Tunesien riecht es aber so wie in der Kirche. Also genau wie du das kennst. Und ich mag das aber.
Ja, du, mein Vater mag das auch. Ja, also ich... gibt
ja Geschmackssache,
genau,
ne?
Klar. Nee, das ist lustig, okay.
Ja, Prur sehen. Heißt das bei uns. Wie heißt es bei euch?
Prur. Ich weiß gar nicht mehr, wie es ein... Oh Gott, das ist eine gute Frage. Ich weiß es bestimmt, das ist nur, jetzt fällt es mir spontan nicht ein, aber... Das ist so, sind ja so Gerüche, mit denen man so sein Leben, die so ein Leben lang verfolgen. Ich weiß nicht, was ist das bei dir so, wenn gibt es da irgendwas?
Bei mir ist es Aftershave von meinem Vater. Ja. Wenn er zur Arbeit gegangen ist, hat er immer so frisch gerochen nach Aftershave. Und Pfeifengeruch von meinem Onkel. Der hat immer also Pfeife geraucht.
In Tunesien dann?
Ja, ja. Ja, aber so ganz klassische Pfeife, nicht Wasserpfeife, so normale. Und das mochte ich immer so.
Ah, okay.
Ich rauche selber jetzt auch ab und zu Pfeifen.
So.
Wie so ein alter Mann. Aber ja, ich mag den Geruch. Das erinnert mich total an meine Kindheit. Wenn ich das Treppenhaus so hoch bin, habe es gerochen, muss ich, mein Onkel ist da. Und so.
Ja, das ist natürlich was Schönes. Und, aber was ist so, wenn du jetzt sagen würdest, oder wenn man dich fragen würde, wonach riecht Tunesien für dich?
So nach, tatsächlich nach, ein bisschen wie Weihnachtsmarkt, gebrannte Mandeln. Ist sehr verbreitet da. Oder auch so angekokeltes Gemüse. Weil es wird da sehr oft gemacht, dass man Tomaten, Chili und Zwiebeln so ganz lange einfach in die Kohle schmeißt, bis sie so fast schwarz sind. Dann macht man die Haut ab und dann kommt das in Mörser und dann ist es auch so eine scharfe, süße, würzige Paste. Und das riecht so ganz verbreitet da überall.
Oh,
so.
Schön.
Ja, ja.
Kriegt man gleich Hunger, ne?
Ja.
Ja. Und vielleicht noch eine Frage, weil ich gelesen habe, du kannst, also wie gesagt, du kannst ja Arabisch, du Englisch, ne? Und ich habe gelesen, du kannst Türkisch sogar ein bisschen.
Ja, Türkisch kann ich.
Aber du kannst kein Französisch, habe ich, oder?
Also tatsächlich habe ich Französisch nie gelernt in der Schule. Okay. Ich habe halt Englisch
gelernt. Ich dachte wegen Tunesien, ne?
Ja, das denken viele.
Französische Kolonie.
Aber wenn du jetzt einen Schritt weiter denkst, ich bin ja nicht in Tunesien in die Schule gegangen.
Ja, klar.
Genau.
Klar.
Bin ja hier aufgewachsen. Und ich kann aber Französisch verstehen recht gut. Also ich komme klar, wenn ich in Frankreich bin. Ich kann auch mein Essen bestellen oder einkaufen gehen und so. Und ich kenne extrem viele Vokabeln, weil die einfach in der tunesischen Sprache
sind.
Genau,
deswegen dachte ich, ist das
so. Ja, aber ich kann es nicht wirklich sprechen, weil ich es nicht offiziell gelernt habe. So. Aber du könntest mir jetzt irgendwas sagen, wie zum Beispiel Zahnpasta oder Waschbecken oder so. Das weiß ich auf Französisch.
Ja, ja.
Ja. Oder Ladekabel oder so ein Zeug.
Die Chargeur.
Aber im Libanon habt ihr das doch auch, ne? Mit diesem Frankophil. So.
Total. Es spricht ja keiner mehr Arabisch. Das ist ja das Schlimme. Und bonjour, ça va?
Ja, ja, ça va.
Oui. Mit sowas bin ich groß geworden. Ja, nee, lustig. Aber was ist so dein, hast du so ein lieblingstunesisches Wort?
Ja, das nenne ich nicht jugendfrei. Nee, aber ich habe, also tatsächlich mag ich sehr gerne, ist ein tunesisches Wort, was sehr berühmt ist bei allen Arabern, ist das Wort für viel. Ihr sagt ja Ktir, Ktir. Tunesier sagen Barsha. Und das kennen alle und finden es irgendwie
klingt
sympathisch.
Klingt auch irgendwie so, es klingt so melodisch, also so ein bisschen.
Barsha. Ja. Aber mein Lieblingswort ist tatsächlich Lebes, ist easy. Und also einfach auszusprechen und das heißt, wie geht's? Ist aber auch gleichzeitig die Antwort. Mir geht's gut.
Ach so, also wenn du mich jetzt fragst, dann sage ich dasselbe.
Lebes. Man kann es aber auch anders nutzen, wenn man sagt, geht so. Lebes.
Dann kommt sie
also, genau, also es kommt nur auf die Betonung an. Es kann so viel bedeuten, das Wort. Das ist auch so typisch Tunesisch, das mag ich sehr gerne.
Lebes. Okay, ja, gut zu wissen. Du musst ja so ein bisschen noch lernen, so die Dialekte und so. Das
auf Libanesisch sagt ihr, wie geht's, sagt ihr Kifik, ne?
Ja, Kifik.
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 Kolo Temen.
Ja. Tamam, Kutschi Tamam.
Zum Beispiel Temen benutzen wir auch gar nicht, das Wort.
Ja, das ist, glaube ich, schon so die Region. Ich glaube, in Palästina, also in palästinensischen Gebieten und Syrien, glaube ich, sagt man das auch schon. Ein bisschen Ägypten vielleicht noch.
Und die Türken halt, Tamam.
Stimmt, ja, genau. Ja.
Wallah.
Wallah,
Tamam, Bruder.
Das ist schon. Ich habe ja auch mal Türkisch gelernt. Ich war ja mal ein halbes Jahr in Istanbul, aber das ist bei mir auch nur noch so ein bisschen was hängen geblieben. Aber nee, deswegen war ich so, Türkisch, wo kannst du das ja? Also, das hast
einfach
du
von der Street gelernt, so von meinen Jungs, und meine Frau ist Türkin.
Ach so, ja,
genau.
Gut.
Genau, meine Kinder sind multikulturell.
Ja, also, spricht ihr da halt, beides?
Ja, meine Frau redet Türkisch, ich rede Arabisch und wir reden ja miteinander sowieso Deutsch. Das heißt, die wachsen trilingual auf.
Ja, kriegen sie das gut hin? Das ist
ja, total. Also
Kinder können das ja auch.
Kinder, also ich habe das gelesen, dass es ganz easy, also wie eine Sprache wie fünf Sprachen ist, also für Kinder. Bis zu fünf Sprachen können die gleichzeitig einfach lernen.
Ja, das ist faszinierend.
Ja, brauchen zwar einen Ticken länger, dass sie dann flüssig sprechen, aber dann, wenn es dann einmal losgeht, können die halt einfach viele Sprachen. Und das ist ja echt ein Reichtum.
Total. Ich sag das ja auch jedem, dass jede Sprache, die man zusätzlich kann, egal von wo und welche Sprache, ist völlig egal. Und jede Kultur, die man sozusagen noch plus hat, ist eben ein Plus. Ne?
Ist
also,
richtig, ja.
Und bringt dir so eine Perspektive mit und oder einfach nur noch eine zusätzliche Reichtum an Kultur. Was
total. Also ich merke das auch, als ich in der Türkei die ersten Male war und so ein bisschen mit meinem gebrochenen Türkisch so, oder zack, direkt die Türen sind auf, egal wo, die Leute feiern das. Oder selbst in Frankreich, ja, ich kann nicht gut Französisch, aber das bisschen, was ich kann, dann sind auch direkt die Türen auf, die Leute haben Bock auf einen. Oder ich habe durch ein Theaterstück, habe ich Hebräisch gelernt, so ein bisschen. Mhm. Und habe das, wenn ich dann mit jüdischen Mitmenschen unterwegs bin und ein paar so hebräische Wörter raushaue, zack, ist die Stimmung auch direkt viel offener. Man hat so irgendwie Bock aufeinander und tauscht sich dann aus. Also das ist schon super. Das ist schon gut.
Das steht ja schon auch für so auch Respekt vor
dem anderen. Genau, und Interesse.
Ne? Genau. Also ja, Sprache ist schon ein Schlüssel. Ne?
Das total, ist total. Das ist aber auch genau umgekehrt dann bei Franzosen, ne? Die dann ein bisschen so Sprachschwierigkeiten haben oder ein bisschen arrogant irgendwie das nicht wollen. Das ist auch irgendwie so ein Klischee von Franzosen, aber es ist auch viel dran. Dass wenn ein Franzose irgendwie mehr Sprachen als nur Französisch kann, der direkt als weltoffen gilt. Ja, das sagt ja auch schon
mal. Ich weiß, alles, die mögen nicht so gerne andere Sprachen lernen. Ich war da mal auf einer Schule und war da mal in der Englischklasse und ich war, glaube ich, zwei Klassen unter denen und die konnten gar nichts. Ja. Und ich war vielleicht 11. Klasse und die waren 13. oder so. Und ich dachte, wo bin ich denn hier gelandet? Und die hatten gar keine Ahnung.
So. Ja, also, und das wird auch da so unterstützt. Ne?
Ja, es ist schon auch. Ja, weiß nicht, ob das jetzt, wie das heute, weiß ich natürlich jetzt nicht, aber damals, ob das jetzt schon so sehr, ja, wie sehr unterstützt wird, dass das schon so ein bisschen
patriotistisch,
so, dass ja, schon so sehr auf Französisch.
Voll, ja, dieser Stolz auch auf die ganze Geschichte und so weiter. Ist ja auch begründet zum Teil, aber da gibt es auch einen anderen Teil der Geschichte, die sehr böse war und nicht so gut. Aber jetzt nicht wieder in die Politik rutschen, aber ja. Die Franzosen heute können schon viel besser Englisch, unsere Generation.
Wir wollen jetzt da auch nichts pauschalisieren, das sind ja so eigene Erfahrungen, die man halt so macht.
Genau, das ist ja auch ganz subjektiv.
Genau, aber spannend.
Ja, total.
Du, also ich fand es super, dass du so viel mitgebracht hast und also diese Dose macht mir ein bisschen Angst, muss ich gestehen, einfach weil ich weiß, dass das ist so
eine scharfe Dose. Die Dose kriegst du geschenkt, ist ja schon klar.
Ne? Oh mein Gott, dann
ist die ist aber nicht so scharf, also ist schon scharf, okay. Aber es ist sehr würzig. Also
woher weiß ich denn, ob das jetzt die scharfe Dose ist oder die nicht so scharfe? Also sieht man das an der Dose dann?
Ja, also das ist Harissa, man sagt Harissa Hocca, also Harissa aus der Dose. Das heißt, die ist nicht so scharf. Okay. Es gibt nämlich die Harissa Tadar, also von zu Hause, hausgemachte. Die heißt aber nur so. Die ist viel gröber, körniger und da sind nämlich die Körner mit drin und das Weiße von der Chili, wo die Schärfe drin ist.
Das haut dann rein.
Und hier nicht. Also die ist scharf, aber würzig scharf. Probier mal ein bisschen, die wird dir wirklich gut schmecken.
Ja,
bin ich mir sicher. Es ist viel Knoblauch, Kreuzkümmel,
Knoblauch hast du nicht.
Tomate und Chili. Also nicht nur Chili.
Ah ja, ja genau, so. Es ist ja auch eine Mischung. Dankeschön.
Bitteschön.
Und vor allen Dingen, eigentlich möchte ich die gar nicht aufmachen, weil ich jetzt immer dieses Bild habe und immer jetzt an den Vater
denke. Lustigerweise kriegst du das in jedem türkischen Supermarkt.
Ja, mir kommt diese Verpackung, nicht in der Dose, aber so als Tube.
Gibt es als Tube auch, richtig.
Ja. Genau, ach schön. Aber ich muss ja gestehen, ich bin ja auch so ein Fan von Dosen. Ich kaufe ja auch manchmal nur so Dinge, weil sie einfach nur schön aussehen. Das ist so, ich weiß nicht, so wie du gesagt hast mit deinen Töpfersachen aus Tunesien. Bei mir sind es dann immer irgendwelche Verpackungen mit Vanillezucker drin, also keine Ahnung.
Aber
oder
die
einfach nur.
So schön
oder eine Pepsi-Flasche, weil da Pepsi auf Arabisch steht und ich finde es einfach nur schön und bring das dann für irgendwie mit, weil die das alle immer so faszinierend finden, diese Sprache, diese Schrift.
Okay,
so.
Zumindest eine Cola mit.
Das ist eine richtig cool. Ich weiß ja nicht, in Libanon ist ja immer noch Pepsi, ist ja so das Monopol. Ne? Also es gibt mittlerweile auch Coca-Cola, aber ich bin ja da mit Pepsi aufgewachsen. Das ist schon auch irgendwie so amerikanisch-kapitalistisches Ding, aber das fand ich immer total spannend, wenn ich dann nach Libanon gefahren bin, wusste ich immer, hier gibt es nur Pepsi und Deutschland Cola. Also und ich hatte auch immer das Gefühl, es gibt einen Unterschied. Geschmacklich.
Ja, auf jeden Fall.
Also, aber es war irgendwie, ich habe es nie verstanden, warum das so ist, aber gut. Das,
ja, aber es gibt aber tatsächlich, in Tunesien gibt es mehr Cola und Fanta als Pepsi und Mirinda. Aber die schmeckt ganz anders als hier. Also die Cola ist viel süßer zum Beispiel und die Fanta sowieso ist ganz knallorange. Und
Miranda ist ja richtig künstlich.
Ja, total. Stehen
die Seven drauf, Up, ne? Das ist ja ein Sprite-Pendant. Das finde ich auch ganz anders. Lustig. Ja. Gab es denn, hast du vielleicht noch zum Abschluss, gab es da irgendwie so ein Produkt, was du. Also bei mir war es zum Beispiel als Beispiel im Libanon, gab es so einen Käse, Picon hieß der, aus Frankreich natürlich irgendwie, und den haben da einfach alle, also auch wie Nutella, das war auch sowas, was es halt immer gab. Das ist einfach sowas, ne, was so importiert wurde und sowas. Gab es sowas bei dir oder was du vielleicht auch nur dort vielleicht gegessen hast als Kind oder Jugendlicher oder so?
Ja, so, also es gibt zwei Sachen. Also eins, was so auch so ein Produkt ist, was so französisch ist, aber super verbreitet, also auch selbst hier bei den Leuten aus Nordafrika, und zwar Lavash Kiri, dieser dreieckige Käse.
Genau, ist das Picon?
Achso, ist eine andere Marke, aber so ähnlich. Genau. In so einer Alufolie, in so einem Dreieck, was eigentlich so ein ganz billiger Schmelzkäse ist. Ja. Ne? Ja. Aber irgendwie geil. Ja. Ne? Genau, das war so immer. Und Buga, das ist so eine tunesische Cola. Und zwar sieht die auch aus wie Cola von der Farbe, hat auch viel Kohlensäure, ist sehr super süß. Ist aber aus Johannesbrotbaum gemacht, was sehr verbreitet ist.
So ein Mac, oder?
Genau. Ja, ja. Und das ist aber eine Limonade daraus. So eine süße, Cola-artige Limonade aus Johannesbrotbaum. Kern.
Das ist ja cool, weil ich kenne nur, also das Pulver, also dieses getrocknete Pulver Sumak, oder also genau, also gibt es ja auch in türkischen Läden und so. Genau. Ich mache dieses Zeug fast überall rauf. Echt? Also auch gerade auf Ei ist das super lecker. Interessant. Ja, also weil das ist ja so ein Essigsäure-Geschmack.
Ja, aber das ist die Schale, glaube ich, ne, vom Johannesbrot.
Genau, deswegen finde ich
es. Und das andere sind die Kerne, die sind süß.
Ja. Das ist ja, da hätte ich ja mal richtig Bock drauf. Sowas habe ich aber hier.
Ja, wenn wir uns wiedersehen, bringe ich das. Ja,
genau,
wenn du mal. Da gibt es keine Herrisa.
das fände ich total spannend, weil ich es, wie gesagt, nur so herzhaft kenne. Und dann, sowas finde ich dann irgendwie interessant, wenn aus einem, ja, aus einer Frucht, ne, die es ja ist, quasi so verschiedene Zutaten, Produkte entstehen. Ne? Das ist ja irgendwie cool.
Crazy.
Buga.
Ne? Buga heißt es, ja.
Gibt es hier auch noch?
Ja, ja, wird auch viel getrunken. Es gibt Buga Kachle und Buga Beda. Also Kahle ist, wie sagt ihr das auf, Aswad?
Ach so, schwarz.
Also schwarz.
Ach so.
Kahl heißt bei uns schwarz.
Ah.
Kohol, kennst du Kohol?
Ja, Alkohol. Also,
genau,
ja.
Oder Kohol und Kahl, also das hier, was die Frauen...
Ah, Kajal,
stimmt. Genau, daher kommt das Wort, ja, Kajal,
Kohol. Ja, das ist ja alles irgendwie abgeleitet.
Genau,
ist ja,
und also deswegen schwarz, also die Buga, die so wie Cola aussieht. Und dann gibt es die Buga Beda, das ist so ein 7-Up-Imitat.
Auch aus dem, also auch
das ist dann, so heißt einfach nur so, ach, aber ist dann einfach so wie Sprite.
Okay. Ach, schön. Ach, jetzt macht mir richtig Bock, jetzt doch mal hinzufahren. Das ist so einfach nur für Buga. So.
Ja,
das wäre auf jeden
Fall. Ja, sag Bescheid. Also, wenn du mir, ich kann dir da ein paar gute Orte.
Bestimmt, nehmen. Ja. Dito.
Und wenn ich auch da bin, dann führe ich dich rum.
Genau. Du, Kais, vielen Dank, dass du da warst, für deine Tipps, für deine Offenheit und für, vor allen Dingen für die Sachen, die du mitgebracht hast. Das ist ja auch irgendwie immer ganz schön. Dann kann man immer so nette, ja, Geschichten, auch persönliche Geschichten erzählen. Und das ist, finde ich dann immer, macht das hier, die ganze Folge dann auch immer noch mal viel spannender. Also vielen Dank, dass du da warst. Und schön, dass ihr auch zugehört habt. Ich kann noch mal verweisen auf unseren Instagram-Kanal, auf Twitter, also schön teilen und abonnieren. Und wir freuen uns natürlich über jedes Feedback, das ihr geben könnt. Und auch natürlich auch, wenn ihr das Zenit-Magazin abonniert. Ich glaube, die nächste Folge kommt dann wahrscheinlich im November, soweit ich weiß. Also unbedingt abonnieren und abschließen und Feedback geben. Und natürlich auch unsere Folgen anhören und beim nächsten Mal wieder einschalten. Vielen Dank.
Danke.
Tschüss.
Ciao.